Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Unsere heutige Reise bringt uns in ein Land, das eigentlich sehr klein ist, aber durch seine Geschichte und auch die geografische Lage so exponiert im Auge des Weltgeschehens ist, wie wenige andere Länder. Gleichzeitig hat dieses Land sich in den letzten 30 bis 40 Jahren aus der Not heraus komplett neu erfunden. Und diese Not meint Hunger und Armut und ständige Bedrohung. Und Südkorea hat das so beeindruckend gemacht, dass jetzt im Jahre 2023 dieses Land auf vielen Ebenen da spielt, wo vorne ist. Und ich meine nicht nur wirtschaftlich, sondern auch popkulturell. Ich sag nur K-Pop, von Oppa Gangnam Style bis BTS, filmtechnisch, vom Oscar für Parasite bis hin zu einer der erfolgreichsten Serien dieses Planeten, Squid Game. Und dazu kommt noch Mode, Kosmetik, Games und Social Media. Südkorea influenzt gerade Generationen von jungen Menschen und zwar auf der ganzen Welt. Und es wird höchste Zeit, dass wir ausführlich bei Reisen, Reisen drüber sprechen, über das, was wir da erlebt haben. Ich war gerade Ostern 2023 natürlich zur Kirschblüte wieder da. Und mein Freund Jochen Schliemann hat einen der romantischsten Tage seines Lebens in Seoul verbracht. Und damit herzlich willkommen zu Reisen, Reisen Südkorea. Ich mache eine leichte Verbeugung und sage Annyeonghaseyo, Jochen Schliemann.
Moin. Hallo, ja was, ach Gott, da erinnerst du mich ja wirklich
an Annyeonghaseyo.
An den Kern der Sache dieses Tages da. Ja, ich war auch schon da in Südkorea und in Seoul und alles, was du sagst, ist richtig. Da, wo Südkorea ist, ist vorne sozusagen. Es ist eins der spannendsten, aber auch tiefsten historischen Reiseziele, die man sich so vorstellt. Also es ist vorne wie geschichtlich und so. Es ist alles total spannend und schön und ich habe richtig, richtig Lust auf diese Folge.
Annyeonghaseyo.
Ja. Geht das jetzt immer so weiter? Oder?
Ja, das geht so weiter. Das heißt Hallo. Also ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich könnte auch Annyeong sagen, ne, zur Begrüßung. Das sagt man aber zu jungen Leuten und da bist du raus, Alter.
So, der erste Diss nach 2 Minuten.
Meine ja, Güte. Wir haben es wieder geschafft. Ja? Meine Bucketlist für die Folge ist eigentlich schon abgereist.
Dann macht's gut, nein, Leute.
Nein, was ich sagen wollte, die Sprache ist echt schwer. Das wird dann nur noch von der Schrift getoppt, ne? Aber dazu gleich mehr. Es gibt ja alle möglichen Übersetzer-Apps, Google-Übersetzer, ohne jetzt Werbung zu machen zum Beispiel. Und das ist halt aber auch ein kleines Abenteuer, wenn man in ein Land kommt, wo die Sprache so anders ist, als wir das in Europa gewohnt sind, wo es überhaupt gar keine Anknüpfung gibt und dann auch verschiedene Tonhöhen und man erstmal rausfinden muss, wie das so alles funktioniert. Ich versuche immer so ein paar Wörter zu lernen, um so Hallo zu sagen oder Tschüss zu sagen. Und das war echt schwierig, weil, und das habe ich aber erst natürlich gegen Ende des Trips gemerkt, Südkorea ist auch so ein bisschen die Pfalz des Ostens. Also ich bin ja Pfälzer und wir vertauschen alle Konsonanten. Und wenn bei den Koreanern irgendwo ein G steht, wird das nicht wie G gesprochen, wie G, sondern wie ein K. Ja? Mhm. Und das habe ich am Anfang gar nicht verstanden, warum die mich nicht verstehen, wenn ich ganz freundlich Hallo sage und die dann auf Englisch geantwortet haben.
Oder sie sind weggelaufen, wie sonst immer bei dir. Ne?
Oder sind weggelaufen, was will dieser Riesentyp da? Ja. Ich will euch einen kurzen Überblick geben, was euch heute erwartet. Wir sind vor allem in Seoul, einer der angesagtesten Orte auf diesem Planeten, gerade wenn es um Mode geht. Es wird also sehr hip. Wir gehen aber auch ein bisschen wandern. Wir gehen Teilchen essen. Leute, yes. Da wo wir sind, ist auch vierte Mahlzeit. Und apropos Essen, wir feiern Kimchi. Ne? Mm. Also das koreanische Traditionsgericht. Und was wirklich eine Offenbarung ist, also es gibt so viel verschiedenes Kimchi, also so eingelegter, fermentierter Kohl, auf so viel verschiedene Arten. Es klingt erstmal so unspektakulär, ist aber eine ganz eigene Welt für sich. Natürlich gibt's viel Essen, wir gehen aber auch ein bisschen ans Meer, wir gehen an die Berge, gucken überall hin, fahren mal mit dem Zug durchs Land und wir machen einen kleinen Abstecher nach Busan. Das kennt ihr vielleicht, das steht immer ganz groß, das ist die zweitgrößte Stadt von Südkorea. Da steht Busan mit B, ne? Wie Bus oder andere Worte. Aber es wird Busan gesprochen. Und das war schon meine erste Konsonantenverdrehung, weil ich immer zu Leuten gesagt habe, ja, Busan, und die nicht verstanden haben, wo ich hin will. Und es ist halt Busan. Das mal zur Einführung so ein bisschen in die Sprache. Wir sind aber auch auf Jeju. Das ist eine Vulkaninsel, quasi das Hawaii Koreas, und es gibt tatsächlich Parallelen. Ich freue mich mega, das mit euch zu erleben und das nochmal im Kopf zu erreisen.
Und ich erst, da wird viel wach in mir. Also das ist einfach ein Land, das mich massivst beeindruckt hat, was in so einer, nichts wird dem gerecht, aber so ein bisschen, also ich bin damals von Peking nach Tokio gereist sozusagen, und in der Mitte davon liegt ja sozusagen Seoul. Mhm. Das liegt ja alles relativ nah beieinander. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist die Schnittmenge aus diesen beiden Kulturen, aber es ist so interessant zu sehen, wie sich dann Essen verändert über die geografische Bewegung sozusagen, in dem Fall nach Osten. Oder? Die Leute, und aber dann ist auch Südkorea so eigen, eben aufgrund der speziellen Geschichte. Die Leute sind so, also wahnsinnig viele schöne Leute, also aus allen Seiten so, also wir sehen schlechter aus als fast alle da, fand ich jedenfalls. Liebe Leute, modern, vorne. Und halt eben, ich meine, du hast es schon gesagt, Kimchi ist, Leute, wir reden von fermentiertem Kohl, ne? Essen aus Umständen geboren. Das ist halt so, ne? Das beste Essen ist ja meist aus Umständen geboren worden in der Historie. Und ist jetzt alle essen Kimchi rund um die Welt, weil es einfach gesund ist, weil es schlau ist, weil es spannend ist und weil es einfach ist. Das bringt es vielleicht auch ganz gut auf den Punkt. Aber ich will gar nicht so viel sabbeln, weil ich will jetzt erstmal so von dir jetzt erstmal hören, so wie du das so angegangen bist. Beziehungsweise wie das so auf dich gewirkt hat alles.
Die Wirkung ist ja erstmal so bam. Ne? Du kommst in Südkorea an und das heißt erstmal auf einem der modernsten Flughäfen überhaupt anzukommen, in Incheon. Da kommen die internationalen Flüge an. Das ist eine eigene Stadt, ein paar Kilometer weg von Seoul, gehört aber zum Großraum Seoul. Einfach direkt mal so zur Einordnung. Diese Metropolregion Seoul gehört zu den Top 5 größten der Welt. Die größte ist Tokio, ne? Mit ein paar über 30 Millionen Einwohner. Im Großraum Seoul leben 25 Millionen Menschen.
Ja, ja.
Ja? Ja. Und dann kommst du an in Incheon, und das ist aber auch keine lange Reise, denn die Südkoreaner, und das merkt man dann sofort, das Land kann Nah- und Fernverkehr. Und man ist dann schnell in der Stadt vom Flughafen. Das ging völlig leicht. Man konnte auswählen mit dem Bus, mit dem Zug. Und das merkt man sofort. Man kommt ja so ein bisschen in eine, das Wort ist so blöd, fremde Welt. Aber man kommt in eine neue Welt, sage ich mal. Man kommt irgendwo an, wieder, man hat so bisschen diesen Japan-Effekt. Man erkennt alles, es ist alles hochmodern, aber es läuft alles so ein bisschen anders. Der Vorteil ist in Korea, es ist alles sehr, sehr durchdacht. Und du hattest überhaupt kein Problem, an einem Flughafen anzukommen und sofort, ohne groß sich mega zu viel vorzubereiten, du navigierst durch diesen Flughafen, du weißt ganz genau, wo der Zug, wo die Busse sind, du weißt ganz schnell, wie man das bezahlt. Das wird einem mega einfach gemacht. Und das wird uns komplett in Südkorea überall wieder begegnen. Die Einfachheit, die Durchdachtheit, die Schlauheit, wie man alles so organisiert. Und auch für Menschen wie uns aus Europa, die da ankommen und die Schriftzeichen nicht können, ganz viel ist dann natürlich auf Latein auch geschrieben, also in lateinische Schrift oder dann auf Englisch. Also man findet sich sehr gut zurecht. Wir haben uns direkt die T-Card geholt. Das ist so eine Chipkarte, und mit der kann man überall, nicht nur in Seoul, habe ich auch in Busan gemacht, mit der Metro fahren. Man kann sie wunderbar leicht aufladen. Es wird einem mega leicht gemacht. Alle Maschinen, die es dort gibt, und es gibt sehr viele Maschinen in Südkorea, weil die voll technikaffin sind. Für alles gibt es eine Maschine. Aber das Schöne ist, diese Maschinen sind selbst für Menschen wie Jochen und mich sehr leicht zu bedienen. Man rafft es sofort, weil normalerweise denkst du, oh Gott, ich brauche so eine Metrocard, ich muss die ja irgendwie aufladen, wie ist das mit dem Geld und welche Metrozonen oder hin und her. Vergesst das, keine Angst davor. Es ist wirklich alles sehr, sehr einfach. Und es macht dann auch Spaß, wenn du merkst, du hast ja sofort Erfolgserlebnisse, man kommt sofort zurecht. Und dann gibt's diese Brüche, und die sind toll für Seoul und Südkorea. Du kommst aus diesem modernen Flughafen, und Seoul ist so groß, die City an sich so 10 Millionen. Das heißt, es gibt ganz viel verschiedene Ecken, Stadtteile und Viertel von Seoul. Ich wollte unbedingt im Norden, quasi in der Altstadt, von Seoul beginnen mit dem Erkunden. Und das ist Seocheon. Seocheon ist ein Stadtteil wirklich ganz im Norden, da geht schon Richtung nordkoreanische Grenze, im Norden von Seoul, ganz alter Stadtteil. Du kommst mit dem Bus, Ich bin Bus gefahren. Mit dem Bus quasi fährst du durch diese, schon durch Wolkenkratzer durch und so auf so ganz abgefahrene Highways. Und dann kommst du doch wieder in einem Viertel an, was ein bisschen älter aussieht. Was quasi so ein bisschen Altstadt ist. Das heißt, flache Häuser, du hast Berge und hast zur linken Seite, sage ich mal, du guckst nach links, hast so einen alten Stadtteil mit so fast traditionellen koreanischen Häusern, mit alten Dächern, mit niedrigen kleinen Türen, mit Fensterchen, mit Gässchen und guckst von da, wenn du dich umdrehst, aber in die City rein, so in Weiten, so ein bisschen im Dunst oder hast du dann diese mega großen Hochhäuser, diese Skyscraper, diese modernen großen Häuser, diese modernen Stadtviertel. Und das ist ein total super Bruch, wenn du mitten in Seoul stehst, aber so im Norden von Seoul in der Altstadt und guckst quasi aufs moderne Seoul. Und wir waren dann im Seocheon Guesthouse, was ich direkt nur empfehlen kann, in einem glitzekleinen, original südkoreanischen, ja, wie sagt man, Häuschen. Und die hatten 4 Zimmer. Und zwar in so einem kleinen traditionellen Hof erstmal. Du hast so einen ganz wunderschön angelegten Hof mit Blumen und hast so ein asiatisches Windspiel. Das ist alles so aus Holz geschnitzt, aus hellem Holz. Du hast so Türen zu den Zimmern, so Schiebetüren, die so kleine Fensterchen haben. Und muss die Schuhe ausziehen und da legt man in Südkorea sehr viel Wert, dass man überall, bevor man irgendwo reingeht, die Schuhe auszieht. Natürlich jetzt in der Innenstadt, in Geschäften nicht, aber privat zieht man die Schuhe aus und stellt sie quasi unter ein Holztreppchen und geht dann das Holztreppchen hoch und dann geht man entweder in seine Zimmer oder in einen klitzekleinen Gemeinschaftsraum dieses Guesthouses, was auch die Küche ist. Und das war wunderschön. Ich mache das ja sehr gerne in so Ländern, wo man sagt, wow, das wie kommt man da mit den Leuten auch guten Kontakt? Und deshalb war dieses Guesthouse mega Gold, weil das wurde geführt von Mrs. Lee und Mr. Shin, ein Paar. Die waren so Mitte, Ende 60, Rentner, sehr rüstige Rentner. Also sie sah aus, keine Ahnung, sah aus, wir sind 2 Jahre jünger als ich. Und, ne, das passt zu dem, was du gesagt hast, sehr, sehr viele schöne, gut aussehende Menschen. Warum das so ist, dazu später auch gleich. Mrs. Lee und Mr. Shin, die machen quasi zum Spaß dieses Guesthouse. Ist ja übersichtlich, ne, mit so 4 Zimmern. Und was sie machen, sie sind einmal für einen da, sprechen ganz gut Englisch und haben auch Bock, einem was zu zeigen. Und das Fantastische ist, Mrs. Lee macht morgens Frühstück, aber koreanisches Frühstück. Und da sind wir schon gleich dann beim Essen. Wir kamen nämlich morgens an und du bekommst direkt dann was kredenzt. Und das war dann erstmal so ein koreanisches Omelett mit ganz viel Gemüse, mit Kartoffeln, mit Zwiebeln. Und du isst erstmal ganz koreanisch, also so wie Mrs. Lee, wie Mutti und Fadi halt kochen. Und ja. Man hat sofort so eine Nähe aufgebaut, man erlebt sofort, okay, das sind ganz viele Menschen, aber die leben halt dann auch nicht in großen, großen Häusern, die Oberschicht vielleicht, aber alle leben eher in so kleineren Häusern oder in kleineren Wohnungen in Südkorea und vor allem in Seocheon. Ja, und man kriegt sofort ein Gefühl dafür und dann auch für die Herzlichkeit und die Offenheit. Und das ist sehr erstaunlich, wenn man in Südkorea unterwegs ist. Die Leute, die dann so ein bisschen Englisch können oder vielleicht auch schon mal irgendwo in Amerika, in Europa waren oder sonst wo in Asien oder Afrika, die mal unterwegs waren, die sind sehr offen und die trauen sich auch. Sonst ist man in Südkorea so ein bisschen auch schüchtern. Also das passt so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast, so zu das, was man vielleicht aus Japan kennt. Nur man ist vielleicht nicht ganz so höflich, so übertrieben höflich, wie es die Japaner manchmal sind. Die Südkoreaner sind dann schon sehr eigen und so ein bisschen, wenn sie dann Englisch können, ja, nicht ganz so vorsichtig, sage ich mal. Das macht aber Spaß. Sie sind auch so insgesamt, so finde ich, so ein bisschen mehr Rock'n'Roll, bisschen ruppiger, bisschen, es ist nicht alles ganz so clean wie oftmals in Japan. Und trotzdem gibt's Ähnlichkeiten, weil man so die kleinen Dinge gerade beim Essen oder so halt gern wunderschön macht und dann hofft, dass es dann allen schmeckt und der sehr viel Wert drauf legt. Aber das war erstmal eine mega tolle Erfahrung, ein paar Tage in diesem Gästehaus da zu sein.
Ja, das ist natürlich schon gut. Ja, genau, das ist so das, was ich so meinte. Ne? Ich meine, wir sind jetzt hier, Leute, wir sagen jetzt keine wissenschaftlich fundierten Sachen, aber China oder zumindest Peking, China ist ein Riesenland, um Gottes Willen, ist lauter als Japan. Und würde ich jetzt sagen, eher so ein bisschen extrovertierter, wie gesagt, ne, das ist keine wissenschaftliche Sprache hier. Und Südkorea habe ich genau in dieser Mitte so ein bisschen so empfunden, dass es einerseits, es hat ja diese, und deshalb ist so schön, dass du halt diese Unterkunft gewählt hast, die mir jetzt in dem Sinne natürlich kein Begriff ist, es gibt ja tausend von Unterkünften da, aber dass du einerseits diese Menschen hast, die das beides so haben, also die definitiv extrovertierter sind als JapanerInnen, aber halt auch nicht irgendwie trotzdem noch irgendwie ist alles so relativ gesittet, und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass ich, obwohl dieses Land so wahnsinnig modern ist, auch da irgendwas Konservatives mit drin ist. Ne?
Also ja,
ist
ja auf diese, jeden Fall.
Es ist irgendwie eigentlich eine konservative Gesellschaft, die total nach vorne auch denkt. Das widerspricht sich auch in Japan nicht, aber vor allem, ne, und da werden wir ja bestimmt gleich laufen, kannst ja auch gleich gerne jetzt schon was zu sagen, aber du wirst da bestimmt ganz viele Erkenntnisse gehabt haben, was dieses Konservative und das Moderne angeht. Aber eins möchte ich doch nochmal ganz klar rausstellen: Wie geil, alles, was du gesagt hast, ist einfach neu und füttert einfach das Gehirn. Endlich, also so, weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt gerade schon ein bisschen länger nicht weiter weg gewesen so, und ich sitze hier so, ne, in meinem Alltag, den ich auch mag, ne? Aber dieses, dass du jetzt alles, was du sagst, ist ja irgendwie was Neues. Also du steigst ja am Flughafen aus, du steigst in diese Bahn, du holst dir dieses Ticket, du fährst in diesen Stadtteil, du siehst dieses Historische, du siehst das Moderne und so. Und das ist ja einfach so, das lässt mich schon so als Konsument dessen, was du gerade gesagt hast, so durchatmen, weil man einfach Futter fürs, weißt du, was ich meine? Man hat so viel Output im Alltag und immer raus, machen, machen, machen. Und du hast jetzt einfach nur, also das muss ja allein schon die ersten paar Stunden so dermaßen spannend und schön gewesen.
Ja, also da läuft ja wirklich die Festplatte voll.
Ne? Ja, genau.
Also,
ja, genau.
Aber mit schönen Sachen, also im Positiven. Ne? Also das war wirklich es war so ein bisschen angedacht als schon als Reise, aber jetzt nicht als große Abenteuerreise, weil so ein bisschen mit ein paar Urlaubstagen dazwischen, wo man so ein bisschen abschaltet oder nur so. Und dafür ist Seoul dann auch super, so Kaffeetage. Ne? Mhm. Dass man einfach hat, dass man sich auch mal einen Kaffee sitzt und ein Buch liest und so. Und nicht jetzt versucht, jeden Tag das Maximum rauszuholen. Und das hat wunderbar funktioniert. Trotzdem kommt einem dann auch an diesen Tagen, wo man sagt, heute mache ich mal nichts, ne? Heute will ich nur ein bisschen rumhängen. Die Neugier kommt so hoch, weil vieles so spannend ist, und da läuft man doch dahin und doch dahin. Und gerade in diesem Seocheon, in diesem älteren Stadtteil, der so flach ist, und dann hast du direkt da hinten die Berge. Ne? Und du bist eigentlich relativ nah an der Natur. Du bist in so einer Megacity, aber dann doch in dieser Altstadt dann sehr nah an der Natur. Und vor allem, was ich wahrscheinlich so im ersten Moment gar nicht gemacht hat, aber Mr. Shin und Mrs. Lee sofort dann sagten, heute, ihr seid heute da, das ist ja perfekt, ihr müsst unbedingt zum Palast. Mhm. Also, der Palast, ja, habe ich schon gesehen hier auf der Karte. Ja, da ist die große Wachablösung. Und schon hatte uns Mr. Shin quasi an der Hand und sagte, das müsst ihr sehen, es ist perfektes Wetter. Wir hatten echt zu Glück, es war blauer Himmel, die Sonne hat geschienen. Und du läufst quasi durch diese kleinen Straßen und Gassen, guckst auf die Berge und läufst mit Mr. Shin dann auf einmal zu so einer großen Palastmauer vorbei und wunderst dich schon links und rechts, die Leute haben alle so wirklich so Kostüme an. Mhm. Also wunderschöne, große Kostüme, so traditionelle koreanische Kostüme. Und ich sehe da nur so, ach, das sind überall Läden, wo man sich Kostüme, wo man sich diese Kleider leihen kann. Und es war halt ein Sonntag und Seocheon hat sich schön gemacht, beziehungsweise Leute kamen aus Seoul halt in den Stadtteil, haben sich in diese Kostüme geworfen und sind dann, wie wir, auch in diesen Palast reinmarschiert. Muss man sich so vorstellen, dass es quasi ein großes, großes Gelände. Erbaut und entstanden ist dieses große Gelände so 1390, 1395. Das war der erste große Palast der alten Königsdynastie da, die bis 1910 herrschte.
Ja, das ist lange.
Ne? Und dann läufst du auf diesen großen Palasthof und hörst Dudelsäcke, Leute haben dann die quasi diese Wachablösung, diese traditionelle Wachablösung nachspielen, haben auch dann wieder andere Kostüme an, so Militärkostüme, so Lappenkostüme, ganz bunt, völlig absurd, ein großer Spaß und das alles vor diesem altehrwürdigen Palastgebäude. Nicht hoch, so etwa 3 Stockwerke, so ein weißer, schöner Sockel mit ganz vielen schmalen Fenstern drin, darüber so ein geschwungenes Doppeldach, was da wie so eine Schale drauf liegt, so 2 Schalen, die auf so einem großen weißen Sockel drauf sind.
Wo die Ecken so ein bisschen nach oben gehen, ne? Diese klassische asiatische Form sozusagen, die man damit, ach, schön. Ja, ich glaube, witzig, aber ganz bizarr, ich war in Seoul und habe da nicht so mitgeschrieben, also bei mir war es nicht so, bei mir ist die Erinnerung ja nicht so frisch, aber ich war da, meine ich. Das ist ja ein riesiges, relativ leeres Areal, auf das du da rauskommst.
Genau.
So ein großer Platz. Ne? Ja.
Das ist so ein großer Platz und es hat am Grund so einen Sandboden, mhm, ne? Und drumherum halt diese Mauer immer wieder mit diesen kleinen, geschwungenen Dächlern drüber. Die Farben halt auch toll. Ne? Also du hast so darunter, das ist alles aus Holz, diese Dächer und diese Unterkonstruktion. Und dann hast du so grün, gold und rot. Und das alles vor diesem blauen Himmel. Diese absurde Prozession, ne? Also manchmal, du denkst so manchmal, das ist ja manchmal so alte Traditionen, das hat so eine Mischung aus Karneval, aber es wird auch sehr ernst, weil du gesagt hast, ne, Südkorea ist ein konservatives Land, die legen auch sehr viel Wert auf ihre Tradition. So eine Mischung aus diesem Karnevalesken, dieser Tradition, aber alle haben auch Spaß, weil sie ja kostümiert dorthin gegangen sind und machen halt Fotos, ne, Familienfotos, ganze Familien waren da und du stehst dann so mittendrin, ne, und bist dann auch irgendwo auf Fotos drauf und alle haben Spaß und das ist so ein Sonntagsausflug, den wir da mit Mr. Shin gemacht haben.
Der, gesagt, der ist gleich mitgekommen, oder was?
Der ist mitgekommen, ja, der hat das dahin gebracht. Ne?
Mega, das und ist ja schon mal Gold wert dann. Also das ist
ja.
Aber die Farben sind tatsächlich, ich habe ganz oft dieses Rot gehabt, das geht so ein bisschen Richtung Weinrot, also von den Palästen und von den historischen Bauten, dieses so ein relativ dunkles Rot und so grün und gold. Also jetzt, wo du sagst, und wenn ich mir dann vorstelle, dass dahinter sich noch diese Bergkette so schwingt, das ist natürlich schon mega, ne? Bei blauem Himmel.
Ja. Alter, schön. Und das meine ich halt auch, ne? Diese Bergkette da hinten und du stehst dann da und denkst, ach, wir wollten ja eigentlich gemütlich machen und dann ist das Wetter so schön und dann denkst du, sollen wir da nicht hoch? Sollen wir da nicht mal hin? Kam dann auch schnell auf die Idee, weil in diesem Seocheon, diesem Stadtteil, als wir dann wieder aus diesem Palastareal zurück sind, weil wir einen Kaffee trinken wollten, überall gibt's Essen. Also du verhungerst in Seoul oder in Südkorea nicht, weil überall an jeder Ecke gibt's irgendwas zu essen. Irgendwas wird angeboten, von Streetfood bis High-End, auch international, überall gibt's Burger und Pizza. Ne? Also es gibt alles. Es ist alles da und auch irgendwie immer geht das irgendwo. Und als wir dann zurückkamen und auf diese Hauptstraße von Seocheon liefen, waren da ganz viele ältere Leute, also sagen wir mal 60 plus, ne? Also nicht alt, sondern ältere Leute, also 60 plus Generation. Und die stiegen alle komplett in kompletter Outdoor-Ausrüstung in Busse. In Linienbusche. Die wollten nämlich auch, wie die Idee, die wir hatten, die Berge, da müssen wir hin. Das heißt, sonntags wird gewandert. Ne? Mhm. Die jüngeren Leute waren in diesen abgefahrenen Kostümen und die Älteren waren in diesen Outdoor-Kostümen und stiegen in Busse alle Richtung der Berge. Und weil das halt dann so einfach ist, auch Busplan drauf guckt, ja, fährt da hoch, fahr mal mit. So, ne? Und du kannst auch dann alles über Apps machen. Ein kleiner Hinweis, die Google-App, die funktioniert dort nur eingeschränkt in Südkorea. Das hat mit der Nähe zu Nordkorea zu tun und Satellitenverbindungen. Die sind einfach aus Sicherheitsgründen, aus Spionagegründen, geht die Google-App nicht komplett in Südkorea. Also man kann Sachen suchen und man kann so öffentlichen Nahverkehr nachgucken, aber zum Beispiel so sie Wege anzeigen lassen von A nach B und dass der quasi der Satellit dann das GPS dich dann verfolgt, das funktioniert nicht. Mhm. Also ich habe manchmal so, ne, um Überblick zu kriegen, habe ich es genutzt und dann gibt's aber koreanische, südkoreanische Apps, um von A nach B zu kommen. Also das funktioniert ganz gut. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man vor allem in den südkoreanischen Apps unterwegs ist. Da sollte man sich mal eine halbe, dreiviertel Stunde so ein bisschen hinsetzen und gucken, wie man da was eingibt. Aber man kommt dann rein. Das nur so als Tipp. Ne? Mhm. Also Und wir dann hoch in die Berge und das war dann wirklich, wirklich traumhaft schön, weil du dann einfach da oben so einen Stadtteil von Seoul hast, der quasi so ein Bergdorf ist. Ne? Aber halt auch, das ist ein Naherholungsgebiet für die Menschen aus Seoul, komplette Infrastruktur. Und wir sind da so durch einen kleinen Park gelaufen. Da gab es dann verschiedene Museen und Künstlergalerien, überall Restaurants mit tollen Terrassen, wo man sitzen kann. Alles lädt dazu ein. Und ein mega Überblick, ein mega Ausblick über Seoul. Und das inklusive Kirschblüte. Wann war der feine Herr Dietz natürlich in Südkorea, wenn die Kirschblüte ist? Und ich dachte erst so, ja, da ist halt so ein bisschen Kirschblüte. Man hat das ja in Deutschland, oder ich komme aus der Pfalz, ne, wir haben das auch so ein bisschen. Und da gibt es ja in Bonn, in Nordrhein-Westfalen, gibt es ja diese berühmte Allee. Und aber ich glaube, mittlerweile gibt es überall in Deutschland so eine Kirschblütenstraße. Und da dachte ich, ja, da ist, ja mein Gott, da ist ein bisschen Kirschblüte. Alter. Die haben natürlich so in diesem Park so ganze Haine mit Kirschblüten angelegt. Ne? Garten, Landschaftsgartentechnik, die so speziell und so abgestimmt und schön ist. Ne? Also wie du guckst, ne? Das sind so die Parks und Gärten sind manchmal so angelegt, dass du in deinen Blickrichtungen dann quasi so ein Szenario hast, also so ein ganzes Bild hast, was da angelegt ist. Und dann läufst du da oben durch ein Kirschblütenheim, wirst natürlich total bekloppt, wie alle wollen Bilder machen, weil es so schön ist. Ne? Mhm. Mit dem Kopf so irgendwie so in so einen Kirschblütenast da so rein, dass du, ne, also man kommt auf absurde Ideen und hat von da oben, deshalb ist das absolute Empfehlung, einen Ausblick auf die komplette Stadt und wenn man klare Sicht hat und klares Wetter hat, dann war das einfach ein wunderschöner Ausflug.
Also man muss dazu sagen, ich ergänze das immer gerne beim Punkt Kirschblüte. Michael ist natürlich schlau, ist einer der großen Gewinner, ne, der Weltgesellschaft. Ne, das möchte ich auch ganz nochmal rausstellen.
Danke, aber, ich nehme mal einen Schluck Kaffee.
Ja, ja genau, ja. Genieß das einfach kurz, ja, bevor wir in die Realität sind. Nee, aber man kann das nicht planen, Leute, ne? Also das ist Glück und das ist fantastisch, wenn das funktioniert. Aber man kann das ein bisschen planen. Klar, wenn man jetzt im Oktober fährt, ist die Chance relativ gering. Aber macht euer Glück nicht davon abhängig. Wenn es passiert, ist es fantastisch. Weil zum Beispiel du hast ja zum Beispiel vorher jetzt nicht groß darüber, du hast ja gesagt, ich fahre zur Kirschblüte nach Seoul. Nein, hast du nicht gemacht.
Nee, das habe ich nicht gemacht.
Coincidence, es ist halt passiert und es ist fantastisch, ja, wenn es passiert. Aber ich zum Beispiel bin mal in Japan, ich bin ja großer Fan von Japan im Spätherbst, ne? Also nicht meines Lebens, sondern halt irgendwie nur Oktober, November so. Und bin dann mal im Frühling hin und wollte halt sehr gerne die Kirschblüte sehen. Und ich habe gut daran getan, mich nicht zu sehr zu verkrampfen, weil ich bin so immer so leicht vorbeigeschlittert, weil das irgendwie ein kühles Jahr war oder so und das ein bisschen später kam. Und es war trotzdem toll. Also, wie gesagt, es gibt diese Bilder, das sieht auf Instagram toll aus. Michi stellt bestimmt noch welche rein, hoffentlich ohne Kleid. Aber wenn ihr es macht, euer Lebensglück nicht davon abhängig, es wird sowieso eine tolle Reise. Das wollte ich nur sagen. Aber schön, dass es dir passiert ist, weil wenn das in voller Pracht ist, dann muss das Wahnsinn sein.
Und du kannst es wirklich nicht planen, weil wir waren ja in der Zeit da und dann gab es ein paar Tage später, gab es halt mal einen großen Regen. Und zack, war es vorbei.
Dann ist die Straße kurz rosa und dann ist weg.
Ne? Und dann ist zack vorbei. Also das war wirklich, das ist so Glück. Und das Schöne ist, dann auch später, wenn man, wenn wir von der Vulkaninsel berichten, von Jeju, es gibt in jeder Phase in Südkorea so landschaftlich irgendwas, was abgefahren blüht, abgefahrene Farben hat. Also das habe ich dort auch so kennengelernt, dass es dann hieß, ja, da und da blüht das und das. So, oh cool. Und dann kommst du hin, alles noch braun, ne? Frühling, ne? Wie so nach einem langen Winter. Und das dauert dann noch 2 Wochen, dann explodiert die Natur. Das kennt man von zu Hause ja auch. Und Südkorea, so vom Klima her, ist teilweise halt krass. Deshalb die Reisezeit im Frühling, die ist echt ganz gut. So April, Mai, das ist ganz super. Oder Herbst ist auch gut. So September, Oktober, weil die Winter sind sehr, sehr kalt. Ja, also da wird's dann richtig eisig kalt und die Sommer, die sind richtig heiß. Also Juli, August, also das sind so da haben die wirklich Extremtemperaturen. Und
da muss jetzt der Geograf stehe ich gerade auf meinem Stuhl. Das ist ja das besagte, Entschuldigung, kontinentale, ja, kurz mal flexen, ne? Das kontinentale Klima, das hast du ja in Peking auch, diese Extremen, ne? Also wir sind ja, es wird einem immer wieder klar, wie milde das Wetter in Europa ist. Natürlich verändert sich das gerade und auch bestimmt nicht zum Guten, aber wir haben auch in der Hinsicht Glück. Also Pekings Winter, und das ist ja wirklich nicht weit weg. Mit dem Flieger lass es eine Stunde oder so sein. Das ist eiskalt, eiskalt und im Sommer brütend heiß. Und das hast du in Teilen Japans auch noch. Also ich weiß genau, was du meinst. Das holt einem von den Socken. Manchmal gibt es einen Wind, einfach so ein Wind, der so aus Richtung Mongolei oder so kommt. Da frieren dir die Ohren ab. Also,
ja, apropos Wind, was dir auch passieren kann, muss man wissen, ist auch so was Natürliches. Winde, gerade im Frühjahr, und ich habe es erlebt, als ich in Pusan war, Sandwinde. Also man kennt das ja in Europa, wenn von der Sahara was rüberkommt, ne, dass man manchmal einfach so einen Sahara-Sand hat. Das hat Südkorea mit chinesischen Wüsten.
Genau,
also dann kommt dann quasi aus der Gobi, quasi im Frühjahr ist da die Saison, und dann wird es auf einmal dunkler. Also wenn diese Sand, das sind jetzt keine Stürme, aber wenn in der Luft, die manchmal eh so dann in so einer Großstadt wie Seoul eh an manchen Tagen mal ein bisschen Smog ist und die Luft nicht so gut ist, das ist so ein bisschen so ein kleiner Downer, der halt natürlich passieren kann. Dazu dann noch quasi Sand kommt, was schon immer gab. Und dann aber manchmal, wenn irgendwo in China gerade mal wieder eine Fabrik sehr hoch gefahren ist, dazu dann noch irgendwie so ein bisschen Smog noch aus China dazu kommt. Wir hatten es an einem Tag. Das ist dann strange. Also das ist dann krass, muss man einfach mal dazu sagen, weil es passieren kann im Frühling. Und dann kriegst du auch eine Warnung. Also Südkorea, ne, die haben dieses Cellcast ja schon sehr, sehr lange. Du kriegst eine Warnung auf dein Handy, dass die Luftverschmutzung durch den Sand, durch das, was welche die ganzen Partikel, die in dem Sand da auch noch drin sind, durch den Smog, wenn diese Melange, wenn die zu heftig ist, dann gibt's Warnung. Und es gab tatsächlich einen Tag, wo wir eine Warnung hatten, so am Nachmittag, da hieß es, am besten drin bleiben und Maske tragen. Und das ist auch ein Grund, warum Korea so diese Masken, also die ganz normalen Gesichtsmasken, die wir über Corona kennengelernt haben, da Normalität sind. Dass du in solchen Phasen halt draußen mit einer Maske rumrennst, weil du sagst, ich will diesen Sand und diese Partikel, die da drin sind, halt nicht einfach mal komplett einatmen. Ne? Also wenn man da mal reinkommt, das ist dann auch nicht gefährlich. Ne? Aber ich glaube, für die Menschen, die da immer wohnen, kann das in manchen Wochen schon echt belastend sein.
Das ist in Südkorea, das ist in Seoul, war bei mir auch so. Also es war, und es liegt tatsächlich, die sind ja relativ fortschrittlich, auch was Nahverkehr und so angeht. Das heißt, die sind jetzt nicht die größten Umweltsäue da in der Umgebung. Aber das ist eine Riesenstadt, die verursacht definitiv Emissionen. Und das Thema war bei uns auch im Herbst da. Also das kann passieren. Ja, das kann passieren. Ja. Und es ist in dem Sinne nicht 365 Tage im Jahr ein Luftkurort.
Ja, nee, absolut nicht. Also, aber was du auf der anderen Seite sagst, ja, Seoul ist auch diese riesige Größe. Es ist eine relativ ruhige Stadt, weil dort die meisten Autos in meiner Wahrnehmung halt wirklich schon mit, dass die E-Autos sind oder mit Hybrid fahren. Ne? Also die Stadt ist vom Verkehr her, und es gibt ja sehr, sehr viel Verkehr in so einer großen Stadt, die ist eher leise und entspannt. Also das ist keine Stadt, es gibt da so Städte, die einem, wo man irgendwann merkt, so boah, irgendwie bin ich ein bisschen fertig, werde müde, weil die einfach so, ja, so laut sind und von überall irgendwie irgendwas Nächstes herzieht, ne, an Geräusch. Und das ist Seoul nicht. Also Seoul ist wirklich eher eine ruhigere Stadt, trotz der Größe.
Ja. Ja, also Bangkok ist lauter.
Alter, Bangkok ist, also ich liebe Bangkok mittlerweile, aber Bangkok ist zum Beispiel halt in Thailand dann doch eine anstrengende Stadt. Ja. Also je nachdem, in welche Ecke man da ist.
Ne? Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber ist denn, vielleicht hast du was anderes vor, ich kann mich noch gedulden, aber falls du jetzt eventuell über das Essen sprechen möchtest, wäre ich jetzt im Prinzip dabei.
Sehr, sehr gerne. Was auffällt, ist erstmal, wenn man in Seoul ist, dass die vom Essen her, das spiegelt sowas Gesellschaftliches gerade mit. Ich habe das ja am Anfang so ein bisschen gesagt, also Südkorea lebt ja seit Jahren so ein Wirtschaftswunder. Ne? Mhm. So kurz historisch, es gab einfach durch die lange japanische Besetzung und danach dann den Koreakrieg in den 50er Jahren, der hat dem Land ganz schön zugesetzt und alles war kaputt. Also dieses komplette Land war kaputt. Also wirklich fast alles kaputt. Ne? Also da stand kein Stein auf dem nächsten, in dem ganzen Land. Und die waren wirklich arm, ne? Und haben quasi so in 70er, 80er Jahren haben sich neu erfunden. Und waren groß im Schiffsbau, waren sehr, sehr fleißig in so moderner Technik. Ne? Es gibt ja so ganz berühmte große koreanische Firmen jetzt, ne? Also die weltweit und in der Top 50 spielen, ne? Sowas wie Samsung oder LG oder Kia als Autobauer. Also die haben wirklich so ein Wirtschaftswunder hinter sich und sind da gerade in der Blüte und die feiern das. Und irgendwie kennt man das ja auch so, das kennt man auch aus anderen Ländern, wenn gefeiert wird, gibt's richtig Rabatz. Also erstmal war ich fast so ein bisschen erschrocken. Ich esse zwar Fleisch, aber nicht so viel, aber Fleisch ist da gerade das große Ding und vor allem Fleisch grillen. Jedes zweite, dritte Restaurant war so ein Grillrestaurant. Kurz zur Erklärung, die sehen dann auch manchmal ganz schick aus, manchmal so ganz gammelig, aber du hast halt quasi, du hast einen Tisch, vier Stühle drumherum und von der Decke kommt quasi so ein Grill runter. Also du hast quasi einen Grill auf dem Tisch und die Koreaner, Koreanerinnen lieben es, Fleisch zu grillen. Und das mega abzufeiern und dazu halt viel Bier zu trinken. Also die feiern das Leben, die gehen ganz nach vorne. Wenn du vegetarisch oder Veganer bist, musst du ein bisschen gucken. Weil die Welle, auch wenn Korea so in ganz vielen weit vorne ist, aber das wie in Europa oder Amerika, dass ganz viele Leute sich Gedanken drüber machen, um weniger Fleisch zu essen, da ist Südkorea so mental gerade nicht, die feiern gerade. Und das ist auch okay. Aber das war so das erste Extrem, was ich fand. Und vierte Mahlzeit, sie essen unfassbar gerne Teilchen. Michi im Paradies, wer Reisen schon mal gehört hat, ich liebe Bäckereiteilchen. Und als ich dann auch in Seocheon an einem Laden, an einer Bäckerei vorbeilief, die hieß Eat More Gluten,
ja, das ist ja fast antizyklisch, also das ist schon gut. Ja.
Genau, es ist antizyklisch irgendwie, ne? Also das war schon abgefahren und die haben wirklich, habe ich in verschiedenen Ländern Asiens schon erlebt, wenn auf einmal so diese französische Welle da durchgeht, habe ich in Japan auch erlebt, dass in ganz vielen Cafés gibt es halt Teilchen, europäische Teilchen, englische Scones, französische Croissants, deutsche und skandinavische Puddingteilchen bis zum Get-No in allen möglichen Varianten, von Matcha bis Schwarzwälder Kirsch. Ich war echt in Heaven und die Qualität war so dermaßen gut, es hat richtig Spaß gemacht. Also diese Kaffee und überall da mal ein Käffchen trinken und da mal ein Teich mit Erdbeeren und da mal, das ist mega hip gerade. Überall an jeder Ecke findest du eigentlich gute Cafés in Seoul, dann auch schon mal irgendwie mit einer Hafermilch. Croffle. Weißt du, was das ist, Jochen? Weißt du, was ein Croffle ist?
Croffle, das klingt entweder wie ein ausländisches, süßes Pelzwesen oder irgendein, weiß ich nicht.
Nee. Das finde ich, ein ausländisch, süßes Pelzwesen.
Weißt du, so ein Croffle, so ein kleines Felswesen.
Guck mal, da sind die Croffles!
Ja, wir sind die Croffles!
So, meinst du? Yeah. Hello, wir sind die Croffles, keiner hat uns lieb. Nee, das waren die Wauzis.
Oh, die Wauz, na egal.
Sorry, da gehen die Türen auf. Ja. Ne? Oh Gott, bei Jochen musst du mit Kuscheltieren aufpassen, wenn er da einmal zu tief drin ist.
Alter, Wauzi war der Shit damals, egal.
Ja, das war absolut, ja. Ja. Aber der Croffle, du bist leider falsch. Es ist kein süßes, ausländisches, putziges Tierchen. Sondern ein Croffle ist ganz einfach eine Waffel aus Croissant-Teig.
Auch gut, ja.
Ey, Alter, auch gut.
Nee, ich
Alter,
war noch mal, ja, aber das ist, ja, das klingt.
Ey, Alter, und da noch dann hier so ein bisschen Sahne drauf oder was auch immer, ein paar Nüsse, ein paar Mandeln drauf. Croffle. Das ist das nächste große Ding. Also einfach Croissants, einfach als Waffel. Best of both worlds. Das dann noch warm. Meine Herren.
Und dann gefüllt wie man so Schoko oder so kann man auch.
Ja klar. Und frische Erdbeeren drauf, Bananen drauf. Alter. Also alles, was du deinem Körper Gutes tun kannst. Also Kalorien, Fett, Zucker, noch ein bisschen mehr Zucker und Fett. Bombe. Ne? Sollte man nicht 18 am Tag essen, aber ich habe mich ein bisschen in Croffle verliebt. Das
ja, du
dann
gehst
auch
ja auch viel spazieren in so einer Stadt. Das ist ja so, der weißt du, wie heißt es, der Schrittzähler ist ja dein bester Freund im Arm. So denkst
genau.
Du so, Alter, ich hab die Mount Everest erklommen.
Genau. Und dann 22.000 Schritte, da kann man sich auch mal so das eine oder andere Croffle reinballern. Also das erstmal Hashtag vierte Mahlzeit. da gehen die ganz weit nach vorne. Das ist wirklich toll und das war überall im Land so.
Ich habe das, um das zu ergänzen, ich habe diese Barbecue-Nummer, ne, habe ich halt auch, da kommst du gar nicht dran vorbei. Also du gehst wirklich, ich habe in der moderneren Innenstadt so, nahe dem Hauptbahnhof halt gewohnt und das war unglaublich. Also genau so, also wirklich, wie du sagst, jeder zweite Laden hat ja offensichtlich eine Barbecue-Möglichkeit und die Elemente greifen ja auch mega gut. Also wenn, sagen wir mal, du hast Kimchi oder anderes, vieles eingelegtes Gemüse, gibt es da ja in vielerlei Form, auch so Sojabohnen, ganz komisch zubereitet, also komisch, also seltsam, für mich ungewohnt zubereitete und immer diese dünnen Scheibchen, sei es jetzt Fleisch oder Meeresfrüchte, die du darauf legst, das System kannst du auf keinen Fall jeden Tag durchziehen, also das will ich auch gar nicht, aber so, das ergibt schon Sinn, ne? Weil du halt diese knackigen, sauren, manchmal scharfen Beilagen hast und dann aber das Fleisch, das du so frisch grillst, dann Bier, wie gesagt, ich trinke nicht so viel, aber eine Cola geht auch oder so. Da wird man nicht alt, wenn man das jeden Tag macht, würde ich jetzt mal sagen, aber so ab und an ist das schon, das geht schon auf, ne? Also das ganze Spiel geht schon echt auf, wenn ich mir vorstelle, dass du dir dann, wenn du voll aufgepumpt bist mit so einem Kram durch eine Stadt gehst und dann irgendwann dir eine Croffle holst, dann läuft der Hase.
Das so. Ja. Die feiern halt das sehr, die lieben das sehr. Da treffen sich Familien oder zum Feiern wird sich zum Essen getroffen und das ist ja auch ganz schön. Und es gibt natürlich gleichzeitig auch die Alternativen. Und es gibt teilweise dann extreme Alternativen. Wir sind immer noch in Seocheon, wir müssen gleich mal einen Stadtteil wechseln, aber das will ich noch droppen. Maji hieß ein Restaurant und das hat Temple Food auf der Karte. Und das ist genau, sagen wir mal, das ist traditionelles buddhistisches koreanisches Essen. Und genauso der Gegenentwurf zu hier, ich grill mir mal eine. Ne? Temple Food, das wurde früher oder wird heute noch von den buddhistischen Mönchen in den Tempel jeden Tag gegessen und wird dort so als Alternative, jetzt, es gibt immer mehr Restaurants so, immer mehr so angeboten, weil es halt wirklich so ein ganz cleanes Essen ist. Also wirklich clean. Das ist komplett ohne Fleisch, ohne Geschmacksverstärker. Also wirklich ganz, ganz basic. Ganz basic Essen, auch wieder verschiedene Formen von Kimchi, Nüsse, alles, was pflanzlich ist. Das kann dann auch mal mit einem Sößchen sein. Also ich hatte zum Beispiel so Salat mit so einer Apfelvinaigrette, was ich in der Form, in der Kombi jetzt auch noch nicht hatte. Ne? Also ich kenne so, keine Ahnung, so Himbeer oder Heidelbeer oder so, das in der Salatsoße ist. Aber das war so eine ganz spezielle Apfelvinaigrette. Und das ist alles so clean. Die kochen in den Tempeln dann auch komplett ohne Zwiebeln, ohne sowas wie Knoblauch oder sonstige Sachen als Geschmacksverstärker. Ist ja im Grunde auch natürlicher Geschmacksverstärker. Und das nie auch weg. Also das Essen ist mega clean und alles schmeckt so für sich. Und das war auch eine tolle Erfahrung, das zu machen, weil du kriegst dann wie so Tapas, so ganz viele kleine Schälchen und da sind halt dann verschiedene Geschmacksrichtungen drin. Und dann hast du halt mal so ein Rettich, ne? Und der ist einmal so ein bisschen, du schmeckst halt auch, wie unterschiedlich Rettich sein kann, ne? Einer, der so ein bisschen schärfer ist, einer, der ein bisschen süßer ist. Sie legen ja auch viel ein, also auch wie Kimchi sind Rettich, ne? Auch so arme Leute essen von früher, was jetzt halt auch wieder dort entdeckt wurde, schick ist. Ne? Rettich ist auch gut, Schärfe zu neutralisieren. Ist ganz oft, wenn du irgendwo scharf isst in Südkorea und die haben auch so eine eigene Schärfe im Essen, die du dir manchmal so in Schärfegraden bestellen kannst. Ne? Also keine Ahnung, so eine südkoreanische Suppe. Und dann kannst du sagen, das war zum Beispiel in einem Restaurant, okay, Schärfe 1 bis 5, aber auch in Halbschritten. Und dann denkst du 1,5 oder 2,5. Und da muss man ein bisschen aufpassen, eher so ein bisschen low spielen. Ne? 2 ist vielleicht noch okay, bei 2,5 fängt es an zu britzeln. Ne? Aber sowas wird dann zum Beispiel mit Rettich, ne? Oftmals damit so eingelegten süßen Rettich, dann wird das so gelb, das wird so neutralisiert. Das ist mega spannend. Also diesen Temple Food, es gibt Restaurants, kann ich nur empfehlen, das mal zu machen. Und das gibt's auch am Tempel selbst. Und dazu gleich mehr, wenn wir auf Jeju sind. Ne? Also das ist so der Kosmos von Teilchen, von kleinen Snacks, Streetfood-Snacks. Da wird auch viel mit Käse und Mozzarella gearbeitet, was ich überhaupt gar nicht so Südkorea auf dem Schirm hatte. So kleine Snacks bis hin zu Temple Food, dem Gegrillten, aber halt auch, und das hast du in Seoul halt überall, du kannst auch eine mega neapolitanische Pizza essen. Ne? In Hongdae, ne, haben wir eine super Pizza gegessen. Die schmeckte wie, als wir in Neapel waren. Also das ist ganz international. Es gibt alle Ketten. Also da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Jeder findet da was. Wie gesagt, es gibt ja so Apps für Vegan, Vegetarier. Die sollte man sich so runterladen. Weil wenn man jetzt nicht jeden Tag Fleisch möchte, gerade so außerhalb von Seoul, muss man ein bisschen gucken. Ne? Aber das funktioniert wunderbar. Ich will mal den Stadtteil wechseln von diesem alten Seocheon. Will ich mal einen Stadtteil mit einem Namen, den wahrscheinlich jeder kennt. Gangnam.
Ja, den kennt man. Ne? Ja.
Den Song Opa Gangnam Style. Ne? Der war vielleicht mal eine Zeit lang der meistgestreamte Song auf der Welt. Und das hat ja auch, und auch diese Musik, ne, also dieser Psy oder Psy hieß er, ne, der hat ja mit diesem Hit, dieser DJ-Produzent, diesem Welthit, das war ja auch sowas, was dann Südkorea auch so mit ein bisschen auf diese Popkarte gebracht hat. Und daran arbeitet Südkorea auch staatlich. Also die Kulturförderung ist da sehr, sehr hoch. Man will Korea in der Welt zeigen. Und sie schaffen das ja ganz gut mit BTS. Ja. Das ist eine Band und die ist quasi, eigentlich ist die erfunden worden. Ne? Das war jetzt nicht so eine traditionelle Band, sondern BTS ist so, ist eine Band, die so aus dem Kulturbereich des Staates so ein bisschen entwickelt wurde. Und so gibt es ganz viele Bands, die mittlerweile mit K-Pop halt gerade bei den Jüngeren unfassbar erfolgreich sind.
Ja, ich meine, BTS ist so eigentlich so ein bisschen wie eine staatliche Boyband. Ne? Also gecastete genau. Leute, die halt auch dementsprechend gut aussehen und perfekte Popsongs haben. Ich meine, das war ja so für Coldplay, also eine der größten Bands aus der westlichen Hemisphäre, also aus Europa, sag ich, westlich ist Blödsinn, aber halt aus Europa, war es ja so eine Krönung in Südkorea, dass BTS was mit denen gemacht haben, da gab es ja so ein Lied und andersrum war es dann auch so. Also BTS haben einfach einen riesigen Status. Das ist eine unglaublich große Band. Es gibt ganz viele Bands aus dem K-Pop, die gerade irgendwo auftreten. Es gibt teilweise Arena-Konzerte und teilweise auch Stadion-Konzerte, die hier in Deutschland stattfinden, von irgendwelchen Acts, von denen manche Leute vielleicht noch gar nichts gehört haben, weil der Hype weltweit schon so groß ist, dass so viele junge Leute darauf anspringen, so, obwohl es gar nicht so groß im Mainstream-Radio oder so ist. Ist total spannend. Und wie du so sagst, dieses staatliche eben, dass das eigentlich so, naja, relativ nicht spießig geplant ist, aber halt relativ mehr geplant ist als jetzt so ein Haufen kreativer Menschen, die sich zusammenrotten im Proberaum oder so, ist dabei auch noch interessant. Es ist auch eine ganz eigene Welt, die man entdecken kann. Ich finde diese südkoreanische Popwelt noch ein bisschen zugänglicher für uns als jetzt die japanische, die fast noch entrückter wirkt, irgendwie noch mehr auf Japan zugespitzt. Mega spannendes Thema, kann man sich stundenlang eigentlich drüber unterhalten.
Ja, ja, und das spiegelt sich in Gangnam, in diesem Stadtteil, der so ein bisschen der reiche, hippe Stadtteil ist. Also das ist so, Gangnam ist so gesehen und gesehen werden, es ist wunderschön im Setting, teilweise hast du, das ist so ein Mischviertel, auch an einem Fluss, der durch Seoul geht. Und du hast schon ein paar Hochhäuser, hast aber auch noch ein bisschen sowas Niedriges. Und da fahren dann die großen Autos, werden da ausgefahren. Ne? Dort gibt's halt die abgefahrene Shops mit limitierten Sneakers und Hoodies. Ne? Also alles, was es so im Luxussegment gibt. Die ganz großen Marken sind da. Und du hast dann abgefahrenes Shop-Design. Also es ist schon sehr, sehr spannend, sich das anzugucken. Weil dieser popkulturelle Hype und dieses neue reiche Soul sich da so trifft. Und es ist total spannend, sich das anzuschauen, selbst wenn man nichts kaufen möchte oder so. Weil da laufen dann halt auch wirklich so reiche Südkoreaner, Südkoreaner rum, fahren ihre Rolls-Royce aus, aber so sporty Rolls-Royce oder irgendwelche Sportkarren aufgemotzt. Und das war schon sehr, sehr spannend, also Gangnam. Und da ist dann gleichzeitig, hat es aber auch wieder so kleine, nette Gässchen mit wunderschönen Häusern und tollen Gärten. Also das ist auf jeden Fall eine Reise in Seoul wert. Und man muss es wirklich sagen, Seoul ist so groß, dass man in dieser Stadt reisen kann. Und die Stadtviertel sind so, so unterschiedlich, dass man wirklich, wenn man in die U-Bahn steigt und fährt irgendwie 20 Minuten oder eine halbe Stunde und man steigt irgendwo anders aus und es sieht komplett anders aus. Es ist ein anderer Vibe da. Ne? Und das macht total Spaß. Und auch selbst in den Stadtvierteln, sag mal Gangnam, wenn man da unterwegs ist, auch so einen ganzen Tag, verändert sich das sehr viel. Also du siehst, wie die Stadt sich so quasi über die Jahre so verändert hat. Du kannst halt so ein bisschen bei diesen Märschen und Wanderungen dadurch so ein bisschen zugucken. Es gibt in Gangnam, bevor ich noch zwei, drei andere Stadtteile nennen möchte, zum Angucken, weil die wirklich sehr spannend waren, will ich in Gangnam noch ein Restaurant empfehlen. Gerade weil halt es überall alles gibt, aber wenig Veganes. Und das war ein veganes Restaurant, das hieß Alt A, A-L-T.A, Alt A in Gangnam. Mega cooles, eines der besten asiatischen veganen Restaurants, die ich je probiert habe. Und das ist da in Gangnam. Deshalb auch für Leute, die dann mal keinen Bock haben auf Fleisch oder generell das nicht essen, das ist eine mega Adresse und auch ganz weit vorne. Der Gegensatz zu Gangnam ist dann zum Beispiel der Seoul Forest. Riesige, große Parkanlagen mitten in der Stadt, so quasi grüne Lunge mit botanischen Garten, mit Tiergehege. Bei gutem Wetter, mega, alle machen da Picknick. Pärchen laufen da händchenhaltend rum. Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, immer noch, obwohl Seoul so hip ist, auch teilweise unfassbar konservativ, unfassbar kleine Wohnungen. Also man, bis die Leute dann ausziehen, eine eigene Wohnung haben, ist gar nicht so einfach. Und wenn man noch nicht so verheiratet ist oder zusammen ist, diese Kreise gibt's auch, dann mögen es die Eltern nicht, wenn man dann zu Hause irgendwie auf dem Sofa abhängt und rumknutscht. Das macht man dann in Parks und läuft da händchenhaltend romantisch rum, macht kleine Picknicks. Leute hatten da alles dabei, ne, vom Sekt bis also da waren so riesige Decken ausgebreitet mit kleinen Körbchen und mit kleinen Tellerchen, die alle zusammenpassen. Haben sich das schön gemacht und haben in tollen Kleidern da gesessen, in schicken Anzügen und haben so ein bisschen man hat so das Gefühl, man ist in England irgendwie, so vorm Buckingham Palace auch so ein bisschen. Also es wird alles so ein bisschen zelebriert, ne? Und auch diese Kostüme wieder vom Tempel, was ich vorhin erzählt habe, in diesem Park sind dann auch wieder ganz viele so Cosplayer, ne? Die diesen Pop-Kostümen rumlaufen und die dann ihre Figur aus ihrem Lieblings-Anime oder aus ihrem Lieblings-Manga dann quasi dort zur Schau stellen und sich auch fotografieren lassen und sich gegenseitig fotografieren und Spaß haben. Deshalb ist das Seoul Forest ist toll, weil dann auch wieder, keine Ahnung, Kirschblüte ist toll angelegt. Und das Lustigste überhaupt fand ich in diesem Seoul Forest, dass die Leute in den Ein- und Ausgängen, also es gibt verschiedene, weil es ist riesig groß, aber da habe ich es erstmal gesehen, dass sich Leute mit einem Staubsauger absaugen. Also was ich vorhin gesagt habe, ne, das sind so Anlagen wie bei uns an der Tanke, wo du das Auto so aussaugen kannst, ne, mit so ja. Da ist so ein Schlauch, ne, der Schlauch kommt aus der Wand und wenn du den dann rausziehst, saugt der, ne, wie an so einer Tanke. Ja. Das aber für Menschen. Weil, ne, die saugen dann ihre Schuhe und diesen ganzen Staub und alles Mögliche, was im Park so war, das saugen die dann ab, bevor sie wieder in die Stadt gehen oder nach Hause.
Alter Schwede.
Ich habe so heimlich gefilmt, so vor allem, weil ich wollte ja niemand vorfinden. Ich habe so heimlich gefilmt, weil so was machen die da? Und dann saugen die sich halt die Schuhe ab. So.
Ja, ich bin ja selten sprachlos, aber ich versuche mir das gerade vorzustellen. So den Orban in Deutschland, der am Sonntag mal sein Auto saugt. Und jetzt die jungen Leute, die ihre Klamotten saugen, wenn sie Sonntag.
Was ist seltsamer, frage ich mich gerade, dass man die ganze Zeit sein Auto aussaugt oder ob man sich halt den Staub, den man nicht zu Hause haben will in der kleinen Wohnung, ob man sich selbst absaugt. Große Frage, entscheidet für euch selbst. Was ist seltsamer?
Kommentiert bei Social Media.
Genau, macht die Glocke an, ne, schenkt uns Sterne und kommentiert. Was ist normaler? Was ist aber normal, mein Gott? Also auf jeden Fall, ich stand da und sage so, ja, aber es macht irgendwie, ergibt es auch Sinn. Ne? Also bevor, ne, man sitzt da, hat Picknick, man sitzt auf dem Gras rum, auf einer Decke, läuft über die Wege, da kann man sich auch absaugen.
Naja, nee, ist ja richtig, mein Gott. Also alles, was irgendwie nützt. Ne?
Ja. Ja, was ich noch als Stadtteil empfehlen will, weil es völlig abgefahren ist und das auch die nächste Seite zeigt, das ist so das Schuhviertel, heißt es. Seong-Soo-Dong als Viertel. Das heißt so das Brooklyn von Seoul. Weil dort waren halt früher, wie in Brooklyn, New York, das war eine Industrie. Es war ein Industriestadtteil mit Lagerhäusern, mit großen Industrielofts und alles Mögliche. Und wenn die Industrie weiterzieht, die Hallen leer stehen, wie das überall auf der Welt gleich passiert, kommen halt junge Leute, die günstig Platz brauchen und die dann quasi in diesen Stadtteil so einziehen. Und das ist da passiert. Und jetzt hast du da, meine Herren, umgebaute Lagerhäuser, die Kunstgalerien sind, Cafés sind, Boutiqueläden, an jeder Ecke abgefahrene Shops. Also, ne, deshalb, und du hast immer diesen Look, diesen Industrielook, und dann geht da die Sonne so durch und wirft Schatten von diesen alten, rostigen Treppen, die so an diesen Lagerhallen hochgehen, diese großen Scheiben, Street Art noch dran, und du läufst da durch die Straßen durch, und dann siehst du rechts so, da steht Süppi drauf auf so einer großen Tür, ne? Süppi, ne? Mhm. Tatsächlich auf Deutsch, und gehst, was ist das? Ah, das ist ein Laden. Gehst rein, das ist der abgefahrenste, coolste Laden, coolste Klamotten, der Laden ist Gesamtkonzept. Und solche Sachen hast du da halt in diesen alten Schuhfabriken drin, dass da Designer und Designerinnen und Künstler eingezogen sind. Nachdem, das ist alles so 2011 passiert, und jetzt wollen da natürlich alle hin, weil es hip ist, weil es cool ist. Und ich glaube, ich habe das gelesen, 2022 war Seongsu-dong einer der meist gehashtagsten Orte in Korea auf Instagram. Ne? Mhm. Und nicht nur, weil da Touristen hingehen, sondern weil da alle hinströmen und einfach auch abhängen, weil es einfach irgendwie cool ist und schön ist und halt abgefahrene Shops gibt. Nur mal so ein, zwei Beispiele. Es gab so noch, ich komme nochmal zu Teilchen, so ein Edelbäcker, das war aber wie in so einer kleinen Kathedrale war das gebaut, und alle, und Teilchen waren zum Beispiel gefärbt. Da gab es so schwarze Croissants, ne, mit Marzipan gebaute Tiere. Also so völlig derber, abgefahrener Shit, wo du denkst, das sind kleine Kunstwerke. Du kannst die aber auch kaufen, und da gibt's dann, also ich hab's nicht, mir war das zu drüber, aber es war schon abgefahren, weil du staunend da stehst, ne? Einfach next level, einfach die Schraube nochmal einmal weitergedreht, nochmal, wir müssen was machen, was noch nie gab, ne? Aber auch Shop-Konzepte, die so anders sind, als wir das so kennen. Also zum Beispiel gab's so einen Shop, der heißt Amore. Und das ist eher so eine Kosmetik-Erlebniswelt. Ne? Also die haben, das ist im Endeffekt wie so ein, wie soll ich sagen, halt so ein Kosmetikgeschäft, aber halt auch in so einer alten Halle, anders aufgebaut. Du gehst rein, du kriegst erstmal erklärt, wie das Geschäft funktioniert. Du kriegst erklärt, dass du alles, was du im Geschäft siehst, ausprobieren kannst. Ne? Also bei uns in Deutschland gibt es ja immer so einen Tester, wo alle irgendwie so mal irgendwie dran lecken oder sich durchs Gesicht ziehen. Und da kannst du halt alles, was da ist, kannst ausprobieren. Überall sind Spiegel, Waschbecken und hin und her. Und dann gehst du da rein, da hast du wie so ein kleines, so ein größtes, wunderschönes Bad mit schön angelegt. In der Mitte ist so ein paar, wie heißt das, so griechisch, Pathos, Pantheon, paar, Pantheon ist in Rom, wie heißt das, wenn in der Mitte von einem Gebäude noch so ein kleiner Hof ist, wie heißt das?
Innenhof.
Naja, du, schon. Das, ne? ist, das stimmt, aber jetzt muss ich das kurz
googeln. Ich saug auch sonntags mein Auto.
Also Innenhof, griechisch, wie heißt das denn mit P? Wie heißt das denn? Patio.
Patio oder was?
Patio, ja. Meine Herren, ey. Ihr wart dabei, wie Michi live denkt. Herzlichen Glückwunsch, ne? Du hast so ein Patio in der Mitte, ne, wo auch so ein Garten, so eine Art Zen-Garten angelegt ist. Und dann stehst du da und probierst halt die Produkte aus, ne? Also die verschiedenen Cremes, die Seifen und hin und her, bis die Polizei kommt. Und Düfte, und kannst dich schminken lassen, ausprobieren lassen. Und dann gibt's für den Herrn, für die Dame, und dann gibt's Pröbchen. Und du läufst halt so da durch, und irgendwie ist es ganz angenehm. Du hast gar nicht das Gefühl, du bist in einem Kaufhaus. Und das ist natürlich das Konzept. Du fühlst dich wohl, alle sind nett. Also ganz andere Art und Weise von Einkaufen und Einkaufserlebnis. Und da kommt halt viel zusammen. Südkorea, als ich gesagt habe, ich fahre nach Südkorea, eine Freundin von mir, die ist Maskenbildnerin, und die sagt, oh, wenn ich in Südkorea wäre, nur für 3-4 Tage, ich würde sofort was machen lassen. Also wie was machen lassen? Ja, die sind ganz weit vorne in allen möglichen Kosmetik- und Schönheits-OPs. Und dadurch, dass, du hast ja vorhin gesagt, so viele schöne Menschen, da wird so viel drauf Wert gelegt, wahrscheinlich auch durch Social Media und alles Mögliche, dass manchmal schon in so eine, finde ich, so eine seltsame Richtung geht, dass alle halt versuchen, schön zu sein. Es gibt unfassbar viele Kosmetikprodukte und unterschiedliche Produkte. Überall siehst du halt Kliniken, Zahn, Gesicht, Gesäß, Brüste, alles wird angeboten als Schönheits-OPs. Und man geht auch ganz offen damit um, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist, also das ist tatsächlich so der Druck, den der wurde mir auch da mal mitgeteilt. Also, dass der Druck da wohl sehr hoch ist. Das ist ja gut auszusehen. Manche lassen sich da sogar die Beine richten, weil die so ein bisschen O-förmig sind oder so. Also das ist nicht in meiner Wahrnehmung, sondern so wurde mir das irgendwie erzählt. Bizarr ist ja auch diese ganze Hautbleichgeschichte, die ja in Japan und Südkorea ganz, ganz präsent ist. Also da, ich habe das irgendwann meiner japanischen Freundin erzählt, zu der ich meinte halt so, wir haben hier Sonnenstudios, wo die Leute brauner werden und die ist aus allen Wolken. Wieso das denn? Hier wollen alle bleicher werden. Ne? Mhm. Also auch wieder so, man will immer das, was man nicht hat. Ne? Da rennen die dann irgendwie in die Richtung und dann gibt's, also allein hautcreme-mäßig muss das da ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt vernünftig merkt, also irgendwie jetzt, ich will das nicht.
Es gibt für alles eine Packung. Ne? Also ja. es gibt für jeden Zentimeter deines Körpers das perfekte Produkt. Bis auf ein Produkt, das es fast nirgends gibt und du musst wirklich suchen, das ist ein Deo. Wissenschaftlich bewiesen haben die Südkoreaner und Südkoreanerinnen irgendwie auf der DNA ein Gen, dass die fast keinen Schweißgeruch haben.
Okay.
Ne? Also die meisten haben das da nicht und deshalb, wenn du da ein Deo suchst, das ist gar nicht so einfach. Fun Fact. Ne? Also ich habe eins gesucht und dann gab es das aus Europa von einer großen Deo-Marke, die alle kennen. Das ist schon abgefahren, das ist eine andere Welt. Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, auf überall, auf Äußerlichkeiten. Ne? Und die Koreanerinnen und Koreaner fotografieren auch alles. Ne? Es wird sehr viel auf Ästhetik, auf Schönheit, auf Design Wert gelegt. Und das merkst du halt in diesem, ja, dieser Amore-Shop, der bringt so alles zusammen. Ne? Also man kauft auch gerne, man macht sich mit Kaufen so spätkapitalistisch auch sehr glücklich. Es hat viel mit Schönheit zu tun, mit Erlebnis zu tun, mit Freundlichkeit. Also es war sehr, sehr beeindruckend, sage ich mal. Ne? Und auch dann in diesem Brooklyn von Seoul, dieser Lebensstil, dass ganz viele junge Designer aus der ganzen Welt auf jeden Fall dort in Seoul einen Shop haben müssen oder einen Pop-Up-Shop. Das sind dann auch Shops, da gehst du hin. Ne? Es gibt so einen Designer, der heißt Ada Error. Der ist bei jüngeren Leuten unfassbar beliebt. Der macht so Klamotten, die eigentlich fast so ein bisschen basic sind, aber die pimpt er so ein bisschen. Sind so ein bisschen balliger 90er-Jahre-Style, was ja auch gerade im Moment wieder total hip ist. Ne? Breite Hosen und so, alles so ein bisschen nicht so körperbetont, wie das vielleicht in Nullerjahren noch war. Und der hat dann einen Laden dort und da kannst du nicht einfach rein, du kommst nämlich dahin und dann wirst du gefragt, do you have a slot? Also, bitte? Ja, es gibt 10-Minuten-Slots, wo du in den Laden rein kannst. Und dann sagst du, okay, wann ist der nächste Slot? Es ist jetzt 17 Uhr, zwischen 18 Uhr und 18.10 Uhr kannst du da rein. Und so, okay. Dann überlegst du, wie ich mir das antun, habe ich es dann doch gemacht. Und das ist halt ein abgefahrenes Einkaufserlebnis, weil dann dieser Laden komplett durchdesignt ist mit Wasserfällen, mit kleinen Teichs. Es ist die Umkleidekabinen sind wie so eine Schiffskabine. Überall sind verschiedene Sounds. Du läufst quasi durch so eine Modeinstallation durch und mit ganz wenig anderen, deshalb die Slots. Das ist nicht voll. Ne? Und du hast dann Leute, die dir helfen oder dich bedienen. Also ganz, ganz interessant, was die für eine andere Shoppingkultur haben. Ne? Und das merkst du und so sind die Stadtteile dann auch so ein bisschen durch diese verschiedenen Pop-Up-Stores schon prägend, ne? Und das hast du in Brooklyn und jeder Stadtteil steht so ein bisschen für was anderes. Du hast dieses Gangnam, das Reiche, dieses Brooklyn, dieses neue hippe Designer und dann hast du sowas wie Hongdae, das will ich noch droppen. Das ist dann so der Stadtteil, der ist super jung. Ich dachte, ich bin der älteste Mensch auf diesem ganzen Planeten. Ne? Wenn da irgendwie, wenn die 4 davor steht, bist du halt wirklich mit Abstand schon alt. So abends ist da auch kein Ding, aber in den Einkaufsstraßen nur junge Leute, mega Styles, angezogen, abgefahren. Du willst fast jeden zweiten fragen, ob du fotografieren darfst, weil das Zurechtmachen auch da ist. Aber in ganz unterschiedlichen Styles, aber immer schick. Es wird da sehr viel Wert drauf gelegt. Und zwischendrin dann abends auf diesen Boulevards, in diesen Einkaufsstraßen, hast du dann so K-Pop-Künstler, die dann so straßenmusikermäßig singen, auch mit der Gitarre. Du hörst auch mal Ed Sheeran und alles Mögliche. Aber du hast dann auch so K-Pop-Girls, Groups, die tanzen zu Musik, ne? Und alle stehen rum und gucken und Leute kommen aus riesigen Vintage-Läden. Also das ist, wer auf Vintage-Klamotten steht, das ist Seoul ein Paradies, vor allem Hongdae. Die haben eine Auswahl aus internationalen Sachen. Man hat das Gefühl, die haben die ganze USA und Großbritannien aufgekauft mit 80er, 90er Jahre Klamotten. Das sind Sachen so, Jochen, aus unserer Jugend, wo du sagst, wieso habe ich das weggeworfen? Ich könnte es jetzt hier für 100 Euro kaufen. Ne?
Ich habe es ja nicht weggeworfen.
Verkauft. Stimmt, du läufst ja immer mit rum. Also, ja,
bis es wieder in ist, dann zieh es aus.
Genau, da ziehst es aus. Und da haben wir immer Angst vor, weil irgendwann kommt ja alles wieder. Und dann möchte ich noch einen letzten Stadtteil, den möchte ich noch droppen. Itaewon. Mhm. Itaewon, das ist so der internationale Stadtteil. Da sind ganz viele Amerikaner. Deshalb ist er so international. Da waren die Amerikaner sind ja in Korea auch quasi als Schutzmacht immer so ein bisschen da gewesen, als Verbündeter in Richtung Nordkorea. Und Itaewon war dann als so schon in den 60er Jahren so der, wo die Amerikaner und die GIs gelebt haben. Und deshalb ist das so ein internationaler Stadtteil, der nochmal ein bisschen anders geprägt ist, der so ein bisschen bunt ist, ein bisschen hügelig auch ist. Und da gab es dann, wo die Restaurants dann, wo auch jede Bedienung auf einmal Englisch spricht, weil so viel internationale Gäste da sind. Aber auch sehr abgefahren, weil du dann auch du hast da so ein bisschen so ein Red Light District, so ein kleines bisschen. Und hast aber auch so absurde Sachen wie, dann steht da eine Moschee und von der Moschee geht so die Transgender-Straße mit diesen queeren Bars ab. Also das macht total Spaß, da durchzulaufen. Und ich hatte dort aber auch einen 1A-Reiseführer und zwar einen alten Bekannten, Hans Nieswand. Kennt ihr vielleicht auch? Hans Nieswand ist Produzent, DJ, Autor. Und hatte in den späten 90er Jahren, ich glaube 1996, einen Club-Hit From Disco to Disco mit World Productions. Ja, so, ja, großartig. Großartiger Song. Und Hans Nieswand lebt gerade in Seoul, schon seit ein paar Jahren. Wir kennen uns hier aus Köln und wohnen hier in Köln auch im selben Viertel. Und dann hat es tatsächlich geklappt, dass er auch da war in Seoul. Und dann haben wir uns getroffen und waren erstmal total toll essen. Kann ich auch kurz droppen. Park Seoul in Itaewon. Tolles Restaurant. Und waren dann abends noch ein bisschen aus, weil Hans legt dort auch auf. Ne? Der arbeitet quasi in Seoul. Unter anderem als DJ. Und da habe ich gesagt, Hans, wir müssen mal dahin gehen, wo du nachts die Leute verrückt machst. Und das hat er mir dann auch gezeigt. Und wir waren im Casa Corona und in der Concrete Bar. Zwei echt tolle Clubs, die man empfehlen kann. Also Nachtleben ist in Itaewon, glaube ich, für Leute aus Europa ganz zugänglich, weil es sich da so mixt. Ne? Da hast du auf einmal so die Leute gehabt, die internationalen Leute, die sich in Seoul ihr Brot verdienen und dort arbeiten, Expats und Zugewanderte da. Und die treffen dann dort mit Leuten aus Korea zusammen, die auch so ein bisschen internationaler drauf sind. Das war ganz spannend. Also es waren sehr schöne Abende und ja, also man kann sehr, sehr gut feiern auch in Seoul. Also es gibt alles an Clubs, was man sich vorstellen kann, auch alles an Musik, was ich vorstellen kann. Also nicht nur K-Pop. Ja, das ist sehr spannend. Und was ich auch sehr lustig finde, einer der coolsten Clubs gerade in Seoul heißt Faust. Wie Goethes Faust. Wie die Faust, die ich dir ins Gesicht schlage. Diese Faust. Und das fällt in ganz Korea auf, dass deutsche Wörter da gerade schick und in sind. Ne? Also die stehen total auf Umlaute, auf Üs zum Beispiel. Ne? Oder ich war auch in einem ganz schicken Café, das hieß Nachbar. Ne? Also du siehst ab und zu so deutsche Wörter, die so ein bisschen aus Zusammenhang sind und da heißen Läden so. Also das war spannend. Deshalb Faust, das ist der Club. wenn man jung, cool, hip ist, geht man da hin. Vielen Dank an Hans Nieswand. Der hat auch aktuell ein neues Album raus. Kann ich alles nur empfehlen. Wer so ein bisschen auf elektronische Hausmusik steht, aber oftmals auch so ein bisschen fröhlich und so ein bisschen sophisticated, für den oder für die ist das das Richtige. Die neue Platte von Hans Nieswand.
Guter Mann.
Ja.
Du hast ja am Anfang gesagt, ich habe was, also ich könnte um die komplette Vollbrechung der Spannungskurve zu machen, könnte ich jetzt mal was machen, was echt eine andere Party ist.
Nach Nachtleben jetzt Romantik, Weltpolitik und eine der größten Gefahren auf diesem Planeten in einem, präsentiert von Jochen Schliemann.
Ja. Also letztlich ein Tipp für Seoul. Man kann es Ausflugstipp nennen, alle irdischen Urlaubs- oder Reisebegriffe greifen da nicht so richtig, aber es ist einfach Fakt, dass ungefähr eine Stunde nur von Seoul entfernt die Grenze zu Nordkorea liegt. Ne? Südkorea, Nordkorea, da liegt die Grenze und das ist verdammt nah an der Hauptstadt von Südkorea halt dran. Und ich hatte mir halt damals vorgenommen, wenn ich mal nach Seoul komme, dann will ich das sehen. Sobald das möglich ist. Ne? Denn es gibt da diese, das hat vielleicht einige von euch da draußen, du garantiert schon mal gesehen, diese, ich sag mal, die Swimmingpool-blauen Häuschen. Diese Grenzhäuschen zwischen Nord- und Südkorea. Da gibt es einen ganz, ganz berühmten Grenzposten, an dem sich auch schon große Weltpolitiker getroffen haben. Ich glaube, Trump war auch mal, ob der jetzt ein großer ist, aber auf jeden Fall ein großer Name auf jeden Fall. Manchmal begegnen sich dort halt auch Süd- und Nordkorea, ne, in diesem Grenzhäuschen, auf dieser Linie, die da wirklich gezeichnet ist, auf dem Boden, und schütteln sich da die Hand. Also du stehst an einem Ort und wenn du einen Schritt rüber machst, bist du in Nordkorea, in einem der abgeschlossensten Länder überhaupt. Und ich wollte da unbedingt hin, weil es einfach diese zwei Weltsysteme, wir haben ja gerade viel über das moderne Seoul gesprochen, und Nordkorea ist nun wirklich ganz anders, also fast rückschrittig, ne, durch die Isolation und auch ein fürchterliches System, was dort gerade herrscht. Da treffen Welten drastischer aufeinander als jetzt die DDR und die Bundesrepublik damals.
Das stimmt.
Ja. Das ist einfach krass. Und du kannst dann nur hin, ich habe dann angefangen vor der Reise, da muss man sich vorher so ein bisschen informieren und sich auch anmelden, du kannst dann nur hin über gebuchte Touren, die über das US-Militär organisiert sind, die da auch präsent sind, die da halt mitmischen an dieser Grenze. Und das geht nur mit langer Vorausplanung, mit einer Vorauszahlung über so ein Online-Portal und so weiter. Zwingend pünktliches Erscheinen. Es war fürchterlich früh. Es gab Kontrollen schon beim halbstündigen Sicherheitsbriefing vor Ort. Das war noch in Seoul. Da sind wir mit dem Bus hingefahren. Und ich hatte die grandiose Idee, das am Geburtstag meiner Freundin zu machen, mit der ich unterwegs
war. Das ist ein verliebter mittlerer Applaus. Das finde ich gut. Also an die gefährlichste Grenze dieses Planeten am Geburtstag, so quasi als Geschenk. Ja. Das ist romantisches Geschenk anstatt Blumen.
Es ist wirklich der kälteste, sachlichste und vielleicht auch bedrohlichste Ort. Nee, nicht bedrohlichste Ort, aber sicherlich kein schöner Ort sozusagen für so einen Tag. Wir sind noch zusammen, um den Cliffhanger mal vorwegzunehmen. Aber es war nicht leicht für sie und ich habe danach erst verstanden, was sie alles für mich tut. Denn ich wollte unbedingt mir diesen Traum erfüllen und es ging nur an dem Tag war es nur so eine Führung. Du fährst mit dem Bus an die DMZ, heißt sie. Das ist die Demilitarized Zone. Das ist so ein Streifen zwischen diesen oder bei dieser Grenze, in der halt dieses Häuschen steht zum Beispiel und der halt irgendwie ganz viele wichtige Landmarken dieser Trennung dieser beiden Staaten sozusagen ist, wenn man es so nennen will, dass es beides zwei unterschiedliche Staaten sind. So, da ist viel Stacheldraht. Weiterhin viele Kontrollen. Es gibt sogar so einen US-Soldat, der dich da dann über die Busanlage so durchführt. Der macht auch irgendwann so ganz schlechte Militärwitze. Also alles, wirklich nichts für einen romantischen Geburtstag. Aber manche Landmarken dort, und wie gesagt, du bist eine Stunde von Seoul entfernt. Das ist ein Tagesausflug oder ein Halbtagesausflug. Hast du zum Beispiel einen Bahnhof, der mal gebaut wurde auf der südkoreanischen Seite, wo Gleise sind, von denen Züge nach Pyongyang fahren. Aber da ist noch nie einer gefahren, seit 20 Jahren. Da wurde sozusagen als Statement gebaut, dass das hoffentlich irgendwann wieder möglich ist. Du hast da so Tafeln, die so eingelassen sind an dem Bahnhof, unter anderem von unserem damaligen Präsidenten Gauck, also als der Präsident war bei uns, der Bundespräsident, war der auch dort, weil Südkorea engen Kontakt zu Deutschland sucht, wegen dieses Themas Trennen einer Nation. Ne? Das hatte Deutschland ja auch. Und du isst da in einer fürchterlichen Militär- wie soll man sagen, in so einer Kantine, weißt du? Also es gibt keine Auswahl. Du hast so ein Tablett und so einen Teller, wo so die Fächer für die Beilagen schon so vorgeformt sind. Also pure Romantik, Neonlicht. Ne? Also meine Freundin ist aus der Haut gefahren vor Freude. Aber sie interessiert sich nicht so sehr für solche Orte wie ich. Aber was tatsächlich uns beiden dann so ein bisschen die Sprache verschlagen hat, war tatsächlich waren diese Grenzhäuschen, diese Swimmingpool-fahrenden Grenzhäuschen, wo sich dann wirklich Soldaten von Nord- und Südkorea Auge in Auge, nicht mal einen Meter voneinander entfernt gegenüberstehen und einfach nicht grinsen, versteinert. Und beide halt sozusagen ihr Territorium bewachen. Und diese Versteinerung in diesen beiden Posen, dieser beiden Staaten, das drüben auf der nordkoreanischen Seite, die hat man gesehen, kam so ein nordkoreanischer Soldat raus aus dem Gebäude, hat so gefegt mit so einem alten Besen und guckte so rüber. Also diese zwei Welten, es wären eigentlich nur drei Schritte gewesen, aber die kannst du nicht gehen. Und diese Spannung und diesen aktuell welthistorischen Ort, der auch viele, viele traurige Züge hat, das wollte ich unbedingt sehen. Und ich wollte zum einen sagen, das gibt es da. Zum anderen, man muss sich so ein bisschen vorbereiten. Und es ist nochmal ein ganz anderer Trip außerhalb von der Stadt. Das gibt es ja sonst nicht. Es ist ein Ort, den es nirgendwo anders gibt. Es ist kein Partytag, aber es ist ein hochinteressanter Tag, der einem einfach nochmal näher ranbringt an die Situation auch von Südkorea, natürlich auch von Nordkorea. Und Nordkorea ist ja fast nicht betretbar, nur mit ganz fürchterlichen organisierten Touren, die man, glaube ich, nicht machen sollte. Es ist einfach mindestens sehr spannend. Und das wollte ich zumindest noch nennen, dass man das auch von Seoul aus machen kann.
Ja, ich habe es gesehen mittlerweile. Also man kann mittlerweile, wenn man einen Tag vorher, wenn man in Seoul ist, gibt es mittlerweile Anbieter, dass man sich da anmelden kann. Also es gibt diese Tour, es gibt verschiedene Anbieter. Aber was natürlich ist, man muss sich so einen halben Tag schon Zeit nehmen, weil es gibt diese Einführung. Und aber man kriegt natürlich ein Gespür dafür, wie das auf der Welt ist, wie zweigeteilt oder in mehreren Teilen diese Welt da ist. Ne? Im Süden freie Welt, im Norden die mit schlimmste Diktatur überhaupt und dazwischen halt nur diese Linie auf dem Boden.
Ja, es erklärt immer viel, wie immer. Wie wenn man von mir aus in Japan nach Hiroshima fährt, das ist auch kein Partytag. Alles, das ist sogar das Gegenteil. Danach ist der Tag gelaufen, aber du verstehst relativ viel über eine Nation. Und ich will das jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber du verstehst natürlich mehr. Auch vielleicht, warum Seoul so potenziert fortschrittlich wirkt. Andererseits auch so natürlich einen Bruch in sich hat in der Nation. Dann hast du diese konservativen Leute da und so. Das ist alles hochspannend. Also man erweitert damit seinen Horizont und versteht vielleicht, wenn man an dem Abend dann nochmal danach in dieser modernen Stadt spazieren geht oder in den vielen Facetten dieser Stadt, dann versteht man sie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja.
Zum Abschluss verlassen wir nochmal Seoul.
Yes.
Wir merken gerade, wir könnten stundenlang über Südkorea sprechen, aber wir wollen euch ja hier mal diese erste Folge über Südkorea mal so ein bisschen einen Überblick geben. Und dein romantischer Ausflug, das ist ja schon so ein Tagesausflug. Von Seoul kommt man relativ gut und schnell in den Rest des Landes, weil es ist ein kleines Land. Ne? Da leben 50 Millionen Einwohner, mehr als die Hälfte wohnt im Großraum Seoul. Und die zweitgrößte Stadt, die war auf meiner Reiseliste Busan. Busan geschrieben. Mhm. Busan ausgesprochen, habe ich gelernt. Man fährt mit dem Schnellzug, ich habe es vorhin gesagt, Nah- und Fernverkehr, super organisiert, funktioniert, geht schnell. Man ist in 2 bis 3 Stunden, manchmal auch in 4, je nachdem, was man für einen Zug nehmen möchte, was man für Geld ausgeben möchte. Es gibt verschiedene. Geht's nach Busan. Und Busan liegt am Meer, direkt am Meer, hat einen Stadtstrand und der ist auch ganz hübsch mit so schönem gelben Sand und links und rechts gehen die Berge hoch und vor den Bergen sind dann noch die Hochhäuser, also auch wieder im kleinen Kosmos moderne, ursprüngliche, raue Natur und ein wunderschöner Strand, ein Stadtstrand. Ich fand Busan, muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich interessant, 2 Tage da zu sein. Vielleicht hätte ich länger da sein müssen, vielleicht um da ein bisschen reinzukommen, aber Busan war in meinen Augen so, wenn man feiern gehen möchte, ne? Das ist so eine Party, im Grund so eine Party- und Feierstadt. Also da war, es war alles, also fast alles auf Essen und Trinken ausgelegt in der Innenstadt. Und wenn es dann Richtung Strand geht, auch die ganzen Märkte, also in Seoul waren die ganzen Essensmärkte und die Tagmärkte, die Nachtmärkte, ne, das Kapitel, da könnte ich eine ganze Stunde drüber sprechen, die waren da sehr, sehr, teilweise sehr ursprünglich. Dort war es halt wie so eine Fressmeile. Deshalb war für mich so Busan, ich war da nur 2 Tage, kann man machen, ist die zweitgrößte Stadt, wenn man ein bisschen chillen will. Und ich glaube, im Sommer ist das toll mit den Stränden, weil man dann, wenn es so heiß ist, sich da ein bisschen ins Wasser gehen kann, ein bisschen abhängen kann. Für mich war das völlig okay, war auch nicht schlimm, aber jetzt nicht mein Highlight. So mein Highlight als zweiten Ort in Südkorea war Jeju. Jeju hatte ich vorher sowas überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ist quasi so die Ferieninsel der Koreaner, der Südkoreaner und Südkoreanerinnen. Die Flugverbindung von Seoul, vom kleinen Flughafen, nicht Incheon, sondern in der Seoul gibt es noch so einen City-Flughafen. Von dem Flughafen nach Jeju ist eine der meistgeflogenen Verbindungen weltweit. Mhm. Und ich wusste vorher noch nicht mal, dass es Jeju gibt. Und das ist aber so das Paradise für Südkoreaner und Südkoreanerinnen. Das ist deren Ferieninsel. Und ich war ein paar Tage dort und man weiß auch schnell warum, weil es halt wirklich eine, es hat so den Spitznamen das Hawaii Südkoreas und liefert dann auch. Diese Insel ist eine Vulkaninsel, ist UNESCO-Welt Naturerbe, hat alles, was es so an den drei großen Naturauszeichnungen weltweit gibt, hat diese Insel, weil es so eine einzigartige Natur ist. Also vieles auch an Pflanzen oder an Gesteinen oder was ist, gibt es nur auf Jeju. Du hast witzigerweise in der Mitte erinnert es an Hawaii, auch wirklich so an Amerika, so an die Städte, diese zwei größeren Städte, die auf der Insel sind, die fand ich gar nicht so schön, weil die einfach sehr amerikanisch aussehen. Es waren einfach wieder Hochhäuser und die hatten jetzt nicht so was Uriges, was man sich so vorstellt oder irgendwie, was man aus Thailand kennt, ne, so Hütten und das so schön gemacht, sondern es war sehr die Orte eher so pragmatisch. Wenn du dann aber aus diesen Orten rauskommst und ich hatte einen Mietwagen, was auch völlig problemlos funktioniert hat, und aus den Orten rausfährst und fährst in die Berge hoch, den Vulkan hoch, in die Natur oder an der Küste entlang, ist es traumhaft schön. Also weg von der großen Straße, direkt runter an die Küstensträßchen, in die kleinen Fischerdörfer, in die kleinen Feriendörfer. Dann hast du wieder so kleine Häuschen, viel Natur, Blumen. Es war ja Frühling. Jeju war aber so ein bisschen komischerweise hinter Seoul zurück. Da war dann wieder so ein bisschen Kirschblüte. Vieles war so gerade so am Knospen. Und ich habe dann Bilder gesehen, die absurd abgefahren waren von Jeju. So im Sommer, wenn diese ganze Insel in der Hochblüte ist, Farbenmeere von gelb, rosa, orange, ganze Felder, ganze Wälder, die abgefahrene Farbenspiele darbieten. Und das muss wahrscheinlich im Herbst auch traumhaft schön sein. Herbst ist ja in ganz vielen asiatischen Ländern immer toll, weil da nochmal nochmal andere Farben, andere Farbpaletten irgendwie, die auf die Netzhaut gebrannt werden, die du sonst auf der Welt gar nicht hast. Und so ein Ort ist einfach Jeju. Es ist wunderbar, um da ja tagelang drauf rumzufahren, da auszusteigern, wandern zu gehen. Die haben so ein großes Moor, in dem man wandern gehen kann. Es ist sehr, sehr naturnah. Du hast mitten in der Natur, in den Bergen. Das war einer der schönsten Orte, der ruhigsten Orte, die ich seit Jahren erlebt habe. Das waren Tempel. Buddhistische Tempel auf Jeju, wunderschön auch wieder. Und von außen auch wieder diese Farben, die oft die Tempel haben, also dieses Grün und dieses Rot und diese Dächer. Und in diesem einen Tempel, ich bin dann rein, immer schön Schuhe aus. Und dieser eine war völlig abgefahren, weil drin ganz viele hunderte, vielleicht sogar über 1000 kleine goldene Buddhas standen. Also der Tempel bestand innen darin aus goldenen Buddhas, die auf Schränken und Regalen standen. Aber so ganz kleine Regalfenstern, überall waren dann kleine Buddhas. Ich glaube auch sehr persönliche Buddhas. Manche waren abgeschlossen, da waren dann auch kleine so Dankgebungen da, wo dann kleine Sachen dann standen oder kleine Zettelchen drin standen. Das war wunderschön. Und was ich vorhin erzählt habe zu diesem Tempelfood, das fand ich so ganz bewegend. Es war eher so die Natur, du hörst die Vögel zwitschern, es ist Wald, da kommen Wasserfälle runter, alles an einem Ort. Du läufst dann so die Treppen von einem zum nächsten Tempel und da gab es so einen zentralen Platz in dieser Tempelanlage und es war gerade so Mittag und da wurde ich eingeladen, mit zu essen. Tempelfood. Ne? Also auch wieder Tempelfood mit Mönchen zu essen. Und da waren einfach Leute, die die Tempel besucht haben, also Besucher, die wurden da auch mit eingeladen. Und dann hat man da zusammen halt wieder dieses sehr, sehr basic, sehr, sehr cleanes Essen gegessen. Und das gab es so umsonst. Und das ist ja im Buddhismus dann immer halt wunderschön, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr offen, sehr zugewandt. Und das war wirklich, also spirituell stand man da und hatte diese Naturverbundenheit, also man war so, das klingt jetzt so pathetisch, man war so ein bisschen eins mit dem Ort da, aber das passte dann schon ganz gut. Das war einfach, man wollte da gar nicht weg, die ganze Zeit so ein bisschen herumgelaufen, da reingeguckt, hat sich da mal auf einen Stein gesetzt und überall waren kleine Kunstwerke, waren kleine Malereien und man legt ja auch auf so Windspiele, die so Geräusche machen, ganz viel Wert und da sitzt du da an so einem Tempel, es waren auch nicht viele Leute da, du hörst im Hintergrund das Wasser und dann hast du so dieses, so ein aus Metall, so ein Fisch, der an so einem Tempel hängt und der im Wind so eine ganz spezielle Melodie von sich gibt, wenn der Wind so da durchrauscht. Ne? Und dann, wo du dann merkst, so, okay, Achtsamkeit at its best, ne? Wo sich dann mit so Kleinigkeiten wahrscheinlich Menschen über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte auseinandergesetzt haben. Und das Ergebnis hast du dann quasi als Reisender auf deinem Stein da sitzend und diesen Sound genießend und diesen Ort genießend. Das ist für mich Jeju, so diese magischen Orte auf dieser Insel. Auch am Strand, der dann manchmal so ein großer gelber Strand ist mit Sand, aber auch ganz viel Lavastrand, also wirklich so Vulkanstein, also so schwarzer Vulkanstein, wo du gesehen hast, okay, als dieser Vulkan, diese Vulkaninsel entstanden ist, ist hier die Lava ins Meer reingelaufen und du kannst dann quasi so da drauf und da ein bisschen rumklettern und bist dann nah am Wasser, das dann auch so smaragdgrün, also das Wasser hat auch eine ganz tolle spezielle Farbe. Ja, also du hast Höhlen auf der Insel, du kannst da tagelang verbringen, ne, hast alles, was du als Tourist aber auch vielleicht brauchst, wenn du möchtest, also so Strandclubs, so ein bisschen auch so Ami-Style, wo dann abends, habe ich auch gemacht, abends dann Dart gespielt wird und du draußen so sitzt oben auf so einer Klippe, übers Meer guckst und dann werden so Cocktails gereicht in Liegestühlen und so. Also du hast das volle Programm und hast dann essensmäßig auch so ein volles Programm, weil auf der Insel dann ganz spezielle Mandarinen wachsen, die ganz speziell süß schmecken. Also du hast das volle Inselprogramm, aber halt dann auch wieder südkoreanisch speziell mit ganz viel zu entdecken und staunen. Und ich liebte vor allem dann, wenn man in diese Buchten reinfährt, in diese Küstenstädtchen entlang fährt. Und zwischendrin hattest du immer wieder ganz tolle kleine Cafés. Also wie in so kleinen Holzbuden und denkst du, oh, okay, gibt's da einen Kaffee? Und jedes Café hat so ein bisschen ein anderes Thema gehabt. Das war sehr basic. Da war dann auch einmal viel, viel Bio, viel Regionales und eins hatten sie alle gemeinsam, sehr, sehr guten Kaffee und sehr, sehr gute kleine Sauereien und Süßigkeiten. Also Teilchen, Teilchen, Teilchen. Und da sitze da, guckst aufs Meer und die Brandung geht so zwischen diesen Lavazungen, knallt so ein bisschen so an deine Füße und hast einen wunderbaren Kaffee, blauer Himmel, smaragdgrünes Wasser, eine wunderbare Ferieninsel und man hat nach dem ersten Tag sofort verstanden, warum die Südkoreaner und Südkoreanerinnen so verrückt danach sind, nach ihrem Jeju. Und die Kombi, würde ich sagen, aus Seoul, Großraum Seoul und dann gibt's natürlich noch viel, viel andere Orte mehr, aber die Kombi, die ich gemacht habe, Seoul mit Jeju als Insel nochmal ein bisschen was Naturnahes zu haben, ist der perfekte Kombi für einen Reise-Reise-Urlaub, sag ich mal.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win. And also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, Prime members, you can listen to this show ad-free on Amazon Music. Download the Amazon Music app today.
Ich will weg.
Schon wieder, Jochen.
Ja, aber das, ja, ja, das hört ja nicht auf. Das wissen wir ja beide. Nee, das klingt gut. Muss gerade bei diesem Metallfisch, ne, hast du das Wort Achtsamkeit und das über viele Jahrhunderte hinweg, dass Leute daran wahrscheinlich so rumgebastelt haben. Achtsamkeit ist einer der angesagtesten Begriffe gerade und da ist die Wurzel, die sozusagen auch, die irgendwie einfach natürlich gewachsen ist über Jahrhunderte hinweg und da vereint das dann sich in einem Land, das einerseits wahnsinnig modern ist, andererseits halt ewig gebraucht hat, um so zu werden und das auch irgendwie eine historische Tiefe hat und gerade auch eine aktuell politische Tiefe. Also ich kann das nur Anführungszeichen unterstreichen, weil ich das auch in der Form ungefähr erlebt habe, fühle mich jetzt aber nochmal ganz klar bestärkt durch deine frischen Erlebnisse und rufe raus in die Welt, Leute, Asien, Südkorea, eigentlich längst auf der Karte, aber man kann das auch bereisen und es wird euren Horizont in vielerlei Hinsicht extrem erweitern.
Ja, ist so. Und ich habe gerade gemerkt, als wir jetzt wieder gesprochen haben, ne, also es waren wirklich jetzt nur Teile und so ein paar Highlights meiner Reise, also auch für so ein kleines Land, was es ja so geografisch klein ist, mit 50 Millionen Einwohner, wie unterschiedlich, was für ein Impact das hat, wie viele Regionen es da noch gibt. Ne, ich habe ja Hans Nieswand, meinen Bekannten, der dort lebt, schon erwähnt, der dort ganz viele tolle Wanderstrecken gefunden hat, ganz tolle Bergregionen zum Wandern. Es gibt ja auch noch ganz viele verschiedene kleinere Orte. Deshalb das nicht so falsch verstehen mit Busan. Ich sah das gar nicht so negativ, aber so im Vergleich zu Seoul, da fand ich Seoul spannender und jetzt Jeju als Naturinsel noch ein bisschen aufregender. Das war es ist einfach nur, wir wollten euch ja heute einfach nur mal so einen Überblick geben über so ein Land und das war jetzt wirklich nur so, ja, das Appetithäppchen. Ich glaube, in den nächsten Jahren Reisen müssen wir noch mehr liefern.
Das, damit kann ich leben.
Ja.
Da gebe ich
schweres
gerne.
Erbe.
Den Weg bin ich bereit zu gehen. Ja, ja, vielen Dank.
Das ist gut. Sehr gerne.
Wundervoll. Wir waren jetzt einfach knapp, wir haben es wieder mal geschafft, wir waren knapp 90 Minuten lang mit euch ganz woanders, das ist ich zumindest im Kopf und das ist wundervoll. Vielen Dank, Michael, ihr werdet sicherlich auf unseren Social-Media-Kanälen noch etwas davon sehen, ne?
Natürlich.
Stichwort Kirschblüte, Stichwort smaragdgrünes Wasser, also das, Leute, das gibt es auch im Bild, als nicht nur als Beweise, manchmal, hoffentlich ist Michael nicht so oft drauf.
Doch, ich bin sehr oft drauf, Kirschblüten im Haar und so, weißt du, einfach so ein bisschen was Romantisches.
Ja,
ich lerne ja von dir, von den Besten, also ich kann jetzt Romantik. Also wer mit seiner Freundin am Geburtstag an die nordkoreanische Grenze fährt, ne, der hat quasi einen Romantikorden verdient. Ne?
Es war auch smaragdgrün, diese Häuser, diese Grenzhäuser waren auch, aber sie hat das wohl anders gemeint. Mhm. Nee, aber Props raus an diese Frau, die das mit mir aushält. Ansonsten, nee, also das werdet ihr alles bei Social Media sehen. Michael, einfach dann wegblättern. Ich poste auch noch was von der nordkoreanischen Grenze, versprochen. Das seht ihr bei Instagram, bei Facebook. Auf unserem Blog werden wir schöne Bilder haben und auch mal einen Artikel, wo die wichtigsten Infos auch mit drinstehen, falls ihr irgendwas nicht verstanden habt oder irgendwie nochmal nachgucken wollt oder so. Meldet euch gern bei uns. Wenn ihr das super fandet oder ganz gut, dann schreibt das gern, dann gebt uns gerne Apple-Rezension. Wenn ihr denkt, ihr könnt uns dadurch vielleicht ein bisschen helfen, so das hilft uns immer, so Reaktionen und Bewertungen sind so ein bisschen unsere Währung unter anderem im Podcast-Spiel. Wir, die jetzt keine große Firma da haben oder so. Bei Spotify kann man auch Sterne geben und ansonsten sei noch gesagt, dass wir tatsächlich auf Tour kommen, also beziehungsweise wir spielen noch zwei Daten in NRW, wir spielen in Essen und in Köln. Die Daten findet ihr relativ schnell, wenn ihr uns googelt, Reisen, Reisen, Essen, Reisen, Reisen, Köln. Das ist meiner Ansicht nach im Oktober. Ich werde höchstwahrscheinlich da sein, Michael wohl auch. Das wird super und das sei jetzt alles nochmal so gesagt. Unser Newsletter gibt es auch noch, ihr könnt euch gerne von unserem Newsletter anmelden, da wisst ihr nämlich vor allen anderen Menschen, was als nächste Folgen kommen. Es gibt eine tolle Kolumne übers Bahnfahren, es gibt sehr schöne kleine Geschichten, Buchtipps und so weiter, alles rund ums Reisen in der Reisen-Reisen-Form.
Ja, es sind schon sehr viele Leute dabei beim Newsletter-Magazin, was wir da haben. Ne? Wir gehen da auf ein paar Tausend jetzt zu, das ist toll, dass euch das auch Spaß macht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für den Support. Wir fühlen euch und wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen quasi in eine andere Welt im Kopf katapultiert haben und Lust gemacht haben aufs Reisen.
Tschüss Leute, bis bald.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.